So, seid ihr alle schon am Start? Warst du Radfahren? Jetzt? Heute? Nee. Kommst du denn da drauf? Außerdem regnet's gerade. Da habe ich keinen Bock. Ey Max, ich überlege, den Job zu wechseln vom Systemhaus zur Bank. Was sind deine Gedanken? Dass die Bank wahrscheinlich deutlich besser bezahlt. Also aus dem Gesichtspunkt ist wahrscheinlich eine gute Idee. Gestern war ich nicht Fahrrad fahren. Gestern war ich eine Stunde joggen. Und ich habe gemerkt, ich meine, ich habe jetzt ja schon eine ganze, mindestens 2 Monate, so wie gar nichts mehr gemacht. Und ich habe gemerkt, es lässt halt nach, ne? Bin extra ohne Uhr gerannt. Also ohne Fitnessuhr, weil ich mir gedacht habe, einfach mal so, wie es sich gut anfühlt, rennen. Aber ich habe noch nicht mal die ganze Runde gepackt. Die ganze Runde sind 7,5 Kilometer. Ich habe, weiß ich nicht, 5,5 oder so gepackt. Und da habe ich mir gedacht, Alter, jetzt reicht's aber auch echt mal. Ich hätte mich sicherlich noch irgendwie durchbeißen können, wenn ich es übertrieben hätte. Aber muss ja bei der ersten Runde nach 2,5 oder 3 Monaten, keine Ahnung, muss ja nicht übertreiben. Und ich hatte schon das Gefühl, ich bin langsam gelaufen, aber das ohne Uhr weiß man das nicht so genau. Da kommt es einem manchmal viel langsamer vor, als man eigentlich ist. Ja. Also du verdienst mehr dort als... Ja gut, dann ist die Frage, ob du irgendwelche anderen Vorteile für dich siehst. Sei es jetzt irgendwie bessere Arbeitsbedingungen, mehr Aufstiegschancen, was du vorhast, vielleicht in Zukunft, keine Ahnung. Das kann ja jetzt so... Ohne irgendwelche Sachen kann man das ja nicht sagen. Hängt halt von den jeweiligen Arbeitgebern ab, ja. Also, Banken hat halt echt den Vorteil, es ist in der Regel, sagen wir mal, recht entspannt. Es ist nicht so, dass bei uns nichts los ist oder so. Aber es ist jetzt nicht so wie damals, wo ich noch beim Internetprovider da meine Ausbildung gemacht habe, danach auch da gearbeitet habe. Da war es viel chaotischer und schlechter organisiert und deswegen stressiger. Also, das finde ich hier bei, wo ich meine, ich bin ja nicht mal bei einer Bank, ich bin jetzt bei einer Versicherung, aber das ist so ein großer Unterschied, ist es jetzt auch nicht, ja. Also, das ist schon ganz nice. Und die Jobs da sind halt auch, wenn einem das wichtig ist, sehr sicher, ja. Also, zumindest so, wie ich das erlebt habe. Ansonsten ist halt die Frage, was versprichst du dir von? Du musst ja schon irgendwas überlegt haben, wenn du dir hier überlegst, den Job zu wechseln. Also bei irgendeinem Grund muss es ja geben. Vielleicht bist du ja bei deinem alten Arbeitgeber nicht mehr happy, weil dir, keine Ahnung, der Chef auf den Keks geht, die Arbeit nicht mehr gefällt, die Leute, die auf den Sack gehen, keine Ahnung, gibt's ja alles Mögliche. Dann ist es vielleicht besser zu wechseln. Also das kann so einfach so aus dem Kammer kann ich da jetzt ja nichts zu sagen. Du kannst dich technisch, ja dann. Und ganz ehrlich, vielleicht hast du ja auch die Chance, weil ich weiß, dass sie sowohl bei meinem alten Arbeitgeber als auch bei meinem neuen suchen die teilweise händeringend Leute und finden keinen. Das sind ja beide, sagen wir mal, im Finanzsektor. Jetzt Finanzdienstleistungssektor. Und da hat man auch ganz gute Verhandlungsmöglichkeiten. Bevor man den Vertrag unterschreibt. Also vielleicht kannst du ja sogar noch ein bisschen mehr raushandeln. Ja. Weil eins muss man ja sagen, denen fehlt es ja nicht am Geld. Beverly Hills Holzkorb, Dankeschön für den Prime Sub. Exzellente Subscription. Subscriber. Ja. Also ich habe noch keinen erlebt. Ich muss sagen, ich finde die Führungskräfte dort, wo ich jetzt arbeite, viel besser als beim alten Arbeitgeber. Ich meine, das kann man jetzt nicht auf den Einzelfall runterbrechen. Wir hatten da durchaus auch gescheite Führungskräfte, ja. Aber so im Durchschnitt würde ich schon sagen, Minecodes, Dankeschön für den Sub. Massive Subscription. Würde ich schon sagen, dass dort, wo ich jetzt bin, die Führungskräfte besser ausgebildet sind und auch nur die Leute Führungskräfte werden, die sich irgendwie dafür eignen und das auch machen wollen und dann auch schon ein bisschen Vorkenntnisse haben in der Richtung, ja. Also, bei meinem alten Arbeitgeber war das so, ich mach mal kurz meine VM an, um Package-Updates installieren. Bei meinem alten Arbeitgeber war das so, also bei meinem letzten, da wurde alles Führungskraft, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Glücklicherweise war ich immer bei 3 auf dem Baum. Weil da hätte ich wirklich keinen Bock drauf gehabt. Aber da wurden halt auch viele Leute verheizt, ja. Also ich habe da schon ein paar gesehen, die sind dann wieder quasi zurückgetreten von dieser Position oder sogar ganz, ganz weg vom Unternehmen und sowas, weil das nichts für die war. Und beim neuen Arbeitgeber ist das so, wenn du davor hast, sowas zu machen, dann kannst du das anmelden und dann machst du auch schon ein paar Kurse und wirst darauf vorbereitet, also du wirst nicht so ins kalte Wasser geschmissen, was viel besser ist. Und dementsprechend machen das eigentlich auch nur Leute, die das machen wollen und die das auch irgendwo können, ja. Das ist viel besser. Moin. Habe ich denn hier noch für Zeug auf? Ja. Das denn, danke für den Sub. Ach, hier von gestern. Hier, ich muss ja sagen, ne, wir haben ja gestern ein bisschen Java programmiert. Das hat mega Bock gemacht. Ich glaube, das liegt jetzt weniger. liegt jetzt weniger an Java selbst. Also, ist nicht so, dass ich jetzt, was ich von der Sprache gesehen hätte, sagen würde, es ist die beste Sprache ever. Sondern generell macht halt neue Sachen lernen. Irgendwie Bock, ja? Hast du schon gehört, was aus meiner Verfassungsbeschwerde geworden ist? Nee, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Nee, was ist... weiß ich nicht. Nee, erzähl. Ich mach mal kurz Package-Updates nebenbei. Das klingt, als wäre es mit Sinn und Verstand. Wo gibt's denn sowas? Ja. Ne? Das wundert mich auch immer wieder, dass da einiges mit Sinn und Verstand passiert. Zum Beispiel, stellt euch mal vor, ja, bei meinem jetzigen Arbeitgeber ist es so, die bilden ja auch aus, Fachinformatiker Systemintegration. Und die haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass wir im Team einen Azubi kriegen, der dann auch bei uns bleibt, wenn er fertig ist und die alten Leute noch so lange da sind, dass sie ihn einarbeiten können mit den Sachen, die er dann machen soll. Das wirkt so durchdacht. Das ist jetzt mal meinem alten Arbeitgeber nicht gegeben. Aber jetzt, du musst mir das jetzt nochmal kurz erzählen. Vielleicht habe ich es auch gelesen auf Twitter, ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht habe ich irgendwie geistig ein bisschen verdrängt. Das geht schon hier. Man sieht den Link, ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. An die eigentliche Sache kann ich mich natürlich noch erinnern. Das war die Geschichte mit einem MySQL-Passwort im Source Code, wo man sich übers Internet quasi hin verbinden konnte. Wo sie dann gesagt haben, ganz böse Hackerman-Sachen am Start, weil man das Programm in einem Hex-Editor oder so geöffnet hat, gell? Ich glaube, ich habe es halbwegs richtig wiedergegeben. Wo sie dann bei dir gesagt haben, hier, das ist quasi illegales, oder wie auch immer, strafrechtlich relevantes Gehacker gewesen. Oh Mann. Zeig mal her. Bundesverfassungsgericht lehnt Beschwerde im Fall Modern Solutions ab. Ja, 20, das ist ja top aktuell. Ja, die sind richtig dumm. Ganz ehrlich, ich kann es auch überhaupt nicht verstehen, dass sie damals so ein Fass aufgemacht haben, weil wenn man eins gelernt hat im Internet, dann ist es, umso mehr man über solche negativen Sachen redet, umso bekannter wird's. Und das hat denen wahrscheinlich unterm Strich nichts gebracht. Das Bundesverfassungsgericht lehnt es ab, mehr Klarheit in den Umgang mit dem Hacker-Paragraphen zu bringen. Das ist natürlich doof. Das wäre in der Tat nicht verkehrt. Alles schon ein bisschen schwammig ist. Ja, klar. Ja. Also zumindest den Namen hat jetzt fast jeder in dem Bereich schon mal irgendwie gehört und verbindet damit nichts Positives. Genau. Also deswegen. Ich meine, ich werde wahrscheinlich in 5 Jahren oder so jetzt nicht mehr permanent präsent im Kopf haben, aber wenn ich in 5 Jahren mal irgendwo Modern Solutions lese, oder gehen wir mal von aus, ja, kommt ja auf der Arbeit öfters mal vor, dass irgendwelche Dienstleister gesucht werden für whatever, irgendwas, und da würde mal der Name Modern Solutions aufploppen, da würde mir auch in 5 Jahren noch einfallen, sag mal, da war doch irgendwas. Okay, lass mal kurz lesen hier. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde des Modern Solutions-Prozess angeklagten IT-Experten ohne Begründung abgelehnt. Das ist natürlich doof. In einer Entscheidung vom 15. September, die Heise online vorliegt, heißt es, dass 3 Richter und Richterinnen des Gerichts einstimmig beschlossen haben, die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen wird. Okay, oh gut, nur die müssen das ja anscheinend nicht begründen, was aber doof ist. Hätte mich jetzt mal interessiert. Vielleicht habe ich einfach keinen Bock. Damit hat der Fall Modern Solutions seit Juni 2000 alle deutschen Gerichtsinstanzen vom Amtsgericht bis hin zum Bundesverfassungsgericht durchlaufen. Ja, dann ist Schluss. Das ist schon sad irgendwie. Dass es nicht mal eine Begründung für gibt. Ja, Leute, merkt euch alle Modern Solutions. Ja. Die Geschichte des freiberuflichen IT-Experten, der eine Sicherheitslücke in E-Courser Firma entdeckte, dafür statt einer Belohnung eine Anzeige durch. Ach, das war sogar mit Haus, du. Alter, krass, das habe ich ja schon wieder vergessen. Wegen so einem Scheiß gibt es eine Hausdurchsuchung, das muss man sich mal vorstellen. Na gut, mittlerweile gibt es ja auch sogar schon Hausdurchsuchungen, wenn. Oh, ich habe es schon wieder vergessen. War da nicht was mit Dummkopf oder irgendwie sowas, wo die Leute auch irgendwie eine Hausdurchsuchung bekommen haben, die den Habeck geflamed haben damals auf Twitter? Schon krass, Alter. Hausdurchsuchung sollte eigentlich wirklich für schwere, ja, für Schwerkriminelle irgendwie vorbehalten sein und nicht einfach mal random bei irgendwelchen Leuten, weil jo, könnte man mal machen. Das ist so krass. Es gibt da übrigens einen guten Vortrag von irgendeinem CCC-Kongress, wie man sich verhalten sollte bei Hausdurchsuchungen. Aber das ist schon ein paar Jahre her. Bestimmt, 7, 8 Jahre. Warst du schon mal auf dem Kongress? Nee, war ich noch nie. Und du musst dir vorstellen, als Selbstständiger ohne Gerät, ja, ist ja nochmal. Also, das ist super krass eigentlich. Da kriegst du ja schon fast psychische Schäden danach, ey. Weil du dir permanent Gedanken machst hier, was ist, wenn mal wieder hier die Polizei klingelt. Das stelle ich mir enorm belastend vor. Also, nicht nur, nicht, ja, also, ja, egal, dann lasse ich es gut, da sage ich jetzt nichts mehr zu. Weil hier beim. Wartet mal, Chatke. Ist das das? Ja, genau. Vor 6 Jahren, ja. Schade, nicht mal geguckt zu haben. Ich denke, die meisten von uns werden nie eine Hausdurchsuchung bekommen. Ich hatte schon mal eine Hausdurchsuchung. Beziehungsweise, kann ich an der Stelle vielleicht gerade nochmal erzählen. Nicht ich, das ist falsch. Ich hatte keine Hausdurchsuchung. Es gab damals bei meiner Mutter eine Hausdurchsuchung. Lesen, wir lesen das. Wo habe ich jetzt den Artikel hier offen? Weil, wegen meinem Vater. Das habe ich euch ja schon mal erzählt. Mein Vater hat ja, sagen wir mal, deutlich zu viel Steuern bezahlt. Der war ja sogar in Untersuchungshaft wegen Steuerhinterziehung. Und eines Tages, also meine Mutter war ja schon getrennt von dem zur damaligen Zeit. Aber trotzdem war eines Tages die Polizei in der Wohnung und hat bei uns damals, also da war ich noch klein, ja, hat bei uns damals die Wohnung durchsucht, ob es irgendwelche Hinweise auf Steuerhinterziehung von meinem Vater gab. Seitdem habe ich da so eine ganz besondere Beziehung zu sowas wie Hausdurchsuchungen. Ich habe es damals nicht so richtig realisiert alles, aber es hat mich schon mitgenommen. Man denkt an nichts Böses und dann Hausdurchsuchung. Obwohl man selbst nichts gemacht hat, muss man wohl sagen, ja. Meine Mutter war da in keinster Weise irgendwie drin verwickelt, war auch nicht in irgendwie in diesem Prozess beteiligt. Ich schon mal gar nicht mit, keine Ahnung, wie alt ich da war, 6, 7 oder so. Trotzdem Hausdurchsuchung damals. Besser gesagt, Wohnungsdurchsuchung. Aber die Geschichte vom Vater habe ich euch ja schon erzählt. Okay, nicht wenige hatten sich zuletzt von der Verfassungsbehörde eine Klärung der diversen Rechtsunsicherheiten im Alltag von IT-Experten und Sicherheitsfonds erhofft. Ja, das wäre cool gewesen. Die waren als DHL-Boten verkleidet. Wieso das, wenn du rausguckst, dass nicht gleich alle Computer ausschaltest? Oder Trick 17, ne? Die Klärung ist, dass es keine Klärung gibt. Stattdessen liefern die letztinstanzliche Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln nun die Ablehnung der Verfassungsbeschwerde. Das Gegenteil. Macht den Hacker-Paragraph von dort an heikel wie nie, eine gefundene Sicherheitslücke ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Ja, das ist ziemlich traurig eigentlich, wenn man sich's mal überlegt. Das bestärkt ja irgendwie sogar noch die Leute, die was Illegales vorhaben. Ja, weil die interessieren sich dafür eh nicht. Aber wenn einer, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen schwankt, so nach dem Motto, ey, nutze ich das jetzt vielleicht für wirklich was Illegales oder bin ich der Gute und melde das? Aber wenn das Melden mehr Probleme macht, oder sagen wir mal so, nicht mehr Probleme, wenn das Melden mit Sicherheit oder mit höherer Wahrscheinlichkeit Probleme macht, dann machen die Leute entweder gar nichts oder sagen, ja gut, da kann man da auch irgendwie Kapital draus schlagen, was natürlich bei weitem nicht jeder macht, ja. Aber gibt ja Leute, die stehen so dazwischen, die sagen, ah, vielleicht könnte man da was rausholen für sich, aber vielleicht könnte man es auch melden. Natürlich, wenn das Melden mehr Schmerzen verursacht als das Nicht-Melden, ist schon doof. Hier wird wahrscheinlich der Fall nochmal erklärt. Chat, was? So ein Deep Web Marketplace Boss haben sie auffliegen lassen, indem sie eine Blondine in sein Tor haben kacheln lassen. Der schreiend raus, Laptop hat er nicht gesperrt. Das muss man ihn ja lassen, da sind sie erfinderisch. Das Passwort zu dieser Datenbank auf den Server war unverschlüsselt in einer ausführbaren Datei. Genau, ja, krass. Ja, blöd. Boah, der Artikel geht ja mega lang noch. Es ist tatsächlich echt sehr sad, dass das abgelehnt wurde. Da kann man wahrscheinlich jetzt auch gar nichts mehr gegen machen, oder? So Beschwerde gegen die Beschwerde oder so, Berufung gegen die Beschwerde, wird es wahrscheinlich nicht geben, weil höher als das Bundesverfassungsgericht geht's halt nicht mehr. Wie hast du eigentlich die Anwaltskosten bezahlt? Hast du das alles aus eigener Tasche bezahlt? Weil das ist ja bestimmt nicht billig. Oder wurdest du da in irgendeiner Art und Weise supported, wenn du es sagen darfst? Also, weil ich stelle mir das schon ziemlich teuer vor. Es gibt noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ja gut, das glaube ich, die werden sich da echt nicht so für interessieren. Wir können uns ja aus gegebenem Anlass mal irgendwann auch mal das hier zusammen angucken. So. können wir uns irgendwann demnächst mal anschauen, dass ihr auch Bescheid wisst, wenn ihr mal eine Sicherheitslücke meldet. Ein Vorschlag, wie man sich korrekt verhält, wenn man eine Sicherheitslücke gefunden hat, wäre nett. Ganz ehrlich, nach diesem Kram muss man eigentlich fast schon sagen, das Sicherste ist, die einfach gar nicht zu melden. Was halt auch kacke ist. Aber mit solchen Urteilen, oder es ist ja kein Urteil, mit solchen Entscheidungen geht es dann eher in die Richtung. Max, danke für den Sub. Hype Subscription. Also ich habe nur einmal eine Sicherheitslücke gemeldet bisher beim Hersteller. Das war bei einem Kamerahersteller, wo man das Root-Passwort der Kamera einfach mit einem Curl rauskriegen konnte. Muss man sich auch mal vorstellen. IP-Kamera mit RTSP-Stream, Webinterface zum Administrieren und sowas. Habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt, irgendwann, wie das ging. Und da konntest du mit einem Curl-Befehl konntest du das Root-Passwort von der Kamera auslesen. Ja, das habe ich. Ich habe einen Unlisted Gist auf GitHub gemacht, wo ich das alles reingeschrieben habe. Und habe den Leuten da vom Hersteller habe ich das per Mail geschickt. Und das erste, was war, ich bin bei irgendeinem Support-Typ gelandet, der meint, ist alles kein Problem. Installieren Sie einfach das neueste Firmware-Update, dann ist alles gut. Der hat überhaupt nicht verstanden, was ich ihnen geschrieben habe. Zumal das relativ sicher auch das neueste Firmware-Update war. Da habe ich gesagt, nee, Leute. Curl, Root-Passwort, komplett Kamera offen. Und dann hat jemand drauf geantwortet, der hat verstanden, um was es geht. Und seine größte Sorge war, dass ich den GitHub-Gist public schalte. Hat gleich gefragt, hat geschrieben, wir kümmern uns drum. Firmware-Update wird bereitgestellt, kann ein bisschen dauern, aber ob ich jetzt nicht das jetzt gleich wieder löschen könnte von GitHub. Das war sein größtes Problem, ja, dass ich den Gist nicht public schalte. Die größte Sorge gerade. Naja. Aber man muss ihn, also eins muss man dem aber zugute halten. Die haben das tatsächlich gefixt. Hat ein halbes Jahr oder so gedauert und irgendwann habe ich eine Mail geschrieben, es steht jetzt neue Firmware-Update bereit. Machst du mal wieder was auf YouTube? Ja, mache ich. Das habe ich, gut, bei meinem Arbeitgeber habe ich auch schon was gemeldet. Zum Beispiel habe ich letztens rausgekriegt, dass ein passwortgeschützter Videostream nicht passwortgeschützt ist. Wenn man die URL weiß, wenn man die richtige URL weiß. Habe ich gemeldet, das ist aber auch schon wieder 14 Tage oder 3 Wochen her. Und ich habe noch nichts gehört von unseren Security-Leuten. Da muss ich mal nächste Woche fragen. Was da los ist. Hast du das mit dieser Home-Automation-Firma aus Skandinavien gehört, mit Rossmann-Problem? Nee. Was? Nee. Was? Wie jetzt? Erzähl. Oder hast du irgendwie einen Link? Gibt es einen Link bei Heise oder irgendwie? Golem oder irgendeine News? Habe ich nicht gehört, nee. Ja, wurde ich nicht. Max, danke für den Sub. Sorry, Leute, ich scroll jetzt nicht alles durch. Falls ich irgendwas übersehen habe, sagt Bescheid. Ich wollte noch Package-Updates machen. Gucken, ob es JetBrains-Zeug gibt. Übrigens, mir hat das so viel Bock gemacht, hier Java-Gebastle gestern, dass ich sogar off-stream danach das Ganze nochmal ordentlich gemacht habe bei mir in der VM. Und ich habe sogar bei mir so ein Cache eingebaut, dass die API-Response nicht immer hier gegen diese Test-API geht, sondern quasi jede Response gecached wird nochmal. Das hat echt Bock gemacht. Ich glaube, das liegt weniger an Java, sondern dass es einfach manchmal Bock macht, neue Sachen zu lernen. letzte Woche in Frankfurt habe so gehofft, Stimme in der Bahn oder am Bahnhof zu hören. Ja, die Chancen sind sehr gering. Ich bin zwar auch jede Woche in Frankfurt am Hauptbahnhof, aber die Chancen, dass man sich da über den Weg läuft und ich gerade was sage, während du in Hörreichweite bist, sind doch recht gering. Nee, no, mit Kotlin mache ich das nicht nochmal. Weil es hat ja einen Sinn, warum ich es in Java mache und nicht in Kotlin. Wir haben mal rausgefunden, dass das Zeiterfassungssystem bei 90% der Mitarbeiter von außen nur mit Initialen erreichbar war. Das hat niemand interessiert. Ja. Das ist natürlich blöd gelaufen, ne? Flutter gelernt. Ja, Dart ist eklig. Ich habe auch mal vor schon eine ganze Weile her, da hatten wir hier auch irgendwann mal was in Flutter ausprobiert. Nicht Futter. Haben wir was in Flutter ausprobiert. Und ich muss sagen, Dart hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also es war erträglich. Aber wenn man sich das hier schon anguckt. Ich verstehe bis heute nicht, warum es Dart ist, ehrlich gesagt, bei Flutter. Da muss wieder bei Google intern irgendwas gelaufen sein. Die Flutter-Dart-Leute versus die Go. Warum ist es nicht Go geworden? Ich verstehe das einfach nicht. Die haben eine der weit verbreitetsten und sagen wir mal mit beliebtesten Programmiersprachen bei sich im Haus. Und dann machen sie Flutter mit Dart. Was keine Sau interessiert, außerhalb von Flutter keine Bedeutung hat, wahrscheinlich auch kaum Libraries oder sonst irgendwas Gescheites für gibt. Warum nicht Go? Das habe ich bis heute nicht verstanden. So, Reboot. Das hast du mit Java gemacht, aber mal gucken, was das ist. Keine Description. Okay, selbst wenn ich das lese, habe ich keine Ahnung, um was es geht, aber ich weiß nicht, was OSC ist. Eurovision Song Contest. Okay. Wegen Browsers war das. Gut, heute mit WebAssembly auch kein Problem mehr. Ich weiß gar nicht, wie es mit Go und WebAssembly aussieht. Gehen tut's bestimmt. Open Sound Control, aha. So, was ist denn das? Das ist neu. Try contacting this VM's SSH Server. Das ist neu, wo ist das? Irgendeine VMware-Geschichte, hä? Ah, ich habe die VMware-Tools geupdatet. Das könnte sein. Hat er denn? Was? Warum soll ich mich per SSH da irgendwie, hä? Verstehe nicht. Irgendwelches VMware-Zeug. Mal war es nicht. So, das ist übrigens dahinter, das ist das Hintergrundbild. Gut, ich muss was trinken. Moin, Slackware. Gibt's eigentlich noch irgendwas, was Slackware-based ist, außer Unraid? Außer bei Unraid habe ich schon ewig nichts mehr von Slackware gehört. Slackware ist für die TGZ-Enjoyer. Gibt's kein Package Manager, gibt's nur TGZ. Blähung. So, dann gucken wir doch mal, was bei GitHub so trendet diese Woche. Dart ist ECMA-Ding so standardisiert, so wie JavaScript. Na gut, du machst auch nicht verbreiteter. Dann nicht eh nur 10-mal AI im Trend, wahrscheinlich. Es ist zu vermuten, ja. Schauen wir mal. Trending Weekly, wir skippen wieder allen AI-Krempel. AI. Markdown. Office Documents zu Markdown. Warum? Also, wenn ich die Auswahl habe zwischen ich erstelle was in Markdown oder ich erstelle was in Office, dann ist für mich die Auswahl relativ schnell klar. Damit AI die besser verarbeiten kann. Ach so, Fivehead. Ja, stimmt. Man muss immer AI-Gedöns im Hinterkopf haben, dann ergibt vieles Sinn. Ja, das macht natürlich Sinn. Clone a voice in 5 seconds. Wollen wir das mal ausprobieren? Nicht jetzt. Ob man mal eine Voice klonen kann. AI. Keine Ahnung. AI. PowerShell trendet. Wie kommt's denn da jetzt dazu? AI. Alter, ist ja gut. AI. Ist jetzt meine Güte. Das wird's ja immer mehr. Trenne da noch was Normales? Irgendwas Interessantes vielleicht zur Abwechslung mal? Okay, wir machen jetzt mal was wir einmalig machen. Wir gucken mal, was im Java-Umfeld so trendet. Weil ich ja gerade Java lerne. So, mal gucken. LeetCode für Java. Ist das nicht ein YouTube-Client für Android? Oder sehe ich das falsch? Ja, oder? Nutzt du auch IAC oder Ansible? Naja, ich würde sagen, Ansible ist IAC. IAC heißt ja nur Infrastructure as Code. Und wenn du dir Ansible anguckst, das sieht sehr codemäßig aus. Also wir benutzen Terraform und Ansible. Bei uns ist es so, historisch gesehen ist quasi fast alles, wo es um echte Hardware oder um On-Prem-VMs geht. Die coolen Leute sagen ja nicht mehr im Rechenzentrum oder offline oder sonst was. Die sagen immer alle nur On-Prem, weil sich cooler anhört. Das ist bei uns nahezu alles Ansible. Auch historisch ist das alles in Ansible entwickelt worden und da gibt es ganz viele fertige Module. Dafür ist in der Cloud das meiste Terraform. Wobei man halt auch sagen muss, Terraform und Ansible können sich auch ganz gut ergänzen. Terraform ist halt massive superior zu Ansible, was Infrastruktur, Provisionierung angeht. Wenn es aber darum geht, irgendwas Komplexeres auf beispielsweise einer Google VM zu konfigurieren, dann ist Ansible schon besser. Glücklicherweise muss man bei den meisten VMs nach dem Aufbau gar nicht mehr so viel machen. Und da tut es zur Not auch irgendein Cloud-Init. Drei Zeiler oder so. Wurdest du eigentlich auch von YouTube Premium ausgeschlossen? Nee, warum? Plain Terraform. CDK finde ich jetzt persönlich nicht so toll. CDK ist ja quasi nochmal Scripting drüber gelegt, wo dann unter der Haube Terraform-Ressourcen erzeugt werden. Verstehe ich den Sinn von, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Wenn man komplette Programmiersprachen, eine ordentliche Programmiersprache verwenden will, könnte man auch Pulumi nehmen. Aber ich muss sagen, ich finde Plain Terraform eigentlich erledigt den Job ganz gut. Zumal man jetzt irgendwie auch nicht denken darf, dass man mit CDK super krass dynamische Sachen machen kann, weil unter der Haube fallen ja da immer noch statische Terraform-Ressourcen raus. Netzwerk habe ich mit Ansible noch nicht gemacht. Habe ich ewig nicht mit zu tun. Also das Einzige, was ich mit Netzwerk zu tun habe, ist, ab und zu in unsere Firewall-Management-Web-Interface zu gehen und dort irgendein Ticket zu beauftragen mit Freischaltung. Das war's. Also so richtig mit echter Netzwerkgeschichte. Ja, mal bei Google irgendeinen VPC oder irgendwas anlegen und so, das schon, aber so richtig mit Netzwerk habe ich so gut wie nix. Am Hut. Crossplane ist mega nice. Crossplane würde ich auch gerne verwenden. Es gibt bei uns ein Testprojekt jetzt gerade mit Crossplane. Kann Terraform bzw. OpenTofu inzwischen ein for each? Ja, konntest doch schon die ganze Zeit. Kannst du schon lange in Terraform Schleife machen. Ist halt hässliche Syntax. Das gibt's aber schon lange. Ist aber eklig. Manchmal kommt man aber nicht drum herum. Generell, ich bin kein Riesen-Terraform-Fan. Es ist mit Abstand das verbreitetste und wahrscheinlich auch das... Ja, wahrscheinlich auch irgendwo das beste Tool für diese Sache, ja. Aber es ist nicht so, als geht mir einer ab bei, wenn ich Terraform-Zeug programmieren muss. Ich benötige mal dein Schwa... Jetzt kommt's, Chat. Gestern war Java und Spring Boot. Ich bin jetzt seit 1,5 Jahren Junior-Admin und habe mich in der Zeit weitgehend mit Palo Alto Firewalls. Ah ja. Hatte ich nur einmal was mit zu tun. Letzten Laden, wo ich gearbeitet habe, die hatten Palo Alto Firewalls. Und Switching auseinandergesetzt. Ich hätte ziemliches Interesse, da weiter in die Materie rein, allerdings habe ich Interesse an Pentesten ab. Wann wäre der richtige Zeitpunkt, sich dahingehend eine Weiterbildung zu suchen? Du musst dir keine Weiterbildung suchen, du kannst dich, also gut, okay, vielleicht doch nicht so richtig, weil ich wollte eigentlich sagen, du musst dir keine richtige Weiterbildung suchen, guck einfach im Internet und lern, was du Bock hast. Da muss ich jetzt aber mal ein bisschen relativieren, weil ich mir gerade in der Beziehung nicht sicher bin, was es für Ressourcen dazu überhaupt gibt im Internet, ohne da wieder irgendwelche offiziellen Fortbildungen zu besuchen, weil gerade Netzwerkhersteller machen ja immer so ein bisschen Geheimnis drum. Und bei denen ist ja auch die ganze Zertifizierungsmaschine so ein selbsterhaltendes Ökosystem aus Geld verdienen. Deswegen weiß ich das gar nicht. Aber generell mit Netzwerkgrundlagen und sowas, da gibt's mehr als genug im Internet. Also der richtige Zeitpunkt ist eigentlich immer jetzt, wenn du dich fragst, wann der richtige Zeitpunkt ist. Man glaubt gar nicht, wie gut man in was werden kann, in viel kürzerer Zeit, als man so denkt. Wäre aber immer unter der Voraussetzung, man interessiert sich persönlich dafür. Weil was lernen, wenn man gegen sich selbst ankämpfen muss, weil man keinen Bock drauf hat, das geht meistens nicht gut. Aber wenn man auf was Bock hat, geht's fast wie von alleine. Wo wir gerade dabei sind. Ich wollte doch schon letztens mal wieder Packet Tracer installieren. Geht das Package eigentlich wieder? Immer noch nicht. Das ist kaputt. Das ist aber echt Sack, dass es kaputt ist. Accutracer ist beste. Okay, hier, guck mal. Guide to Downloading and Installing. Download Packet Tracer haben wir gemacht. Was zum... Okay, das ist Trick 17. Moment. Wir haben doch hier Downloads. Oh, kann es sein, dass ich den Snapshot restored habe, da wieder und das jetzt weg ist? Wartet mal. Hatten wir nicht. Wir haben uns doch so. Wo ist Download Packet Tracer? How can I obtain? Hier, sign up for free. Wir hatten das doch letztens schon mal. Wo ist es denn? Genau. Ah, Mist. Ja gut, 10-Minute-Mail mal wieder. Beste hier. Achso, sign up. Machen wir mal Germany. State, ja, keine Ahnung. Geil. Passwort-Leak. Dann nehmen wir doch was anderes, würde ich sagen. Dann muss ich mir jetzt irgendwas ausdenken. Braucht bestimmt Groß-Kleinschreibung. Okay, Copy-Paste. Create-Account. Save. Okay, ja. Wir accepten alles. Alles accepted. Ich will Packet Tracer downloaden, please Cisco. Wo ist es? Wo ist der Getting started. Okay, perfekt. Wo ist der Download-Knopf? Wo ist der Lab Downloads hier? Packet Tracer, Ubuntu. Ist halt sad, dass es das nur für Ubuntu gibt. Haben wir nicht hier irgendwo einen Ubuntu vielleicht sogar? Nee, ne? Sehr. Okay, und jetzt lass mal schauen, wie funzt das jetzt? Download Deb Files habe ich. Try to install this package. Copy the downloaded file to cache Packet Tracer. Gibt's nicht. Moment, ich bin falsch im Ordner. And name it so. Okay, also CP von Downloads. Packet Tracer soll so heißen. Install. Okay, Packet Tracer. Hä? Moment. Das ist falsch. Das muss so heißen. Was ist das wieder für PPGA-Zeug? Packet Tracer. Ah! CCNA ist nicht verkehrt, ja. Ich habe auch eine CCNA gemacht vor Urzeiten. Ich weiß nur noch, dass man EN machen muss, wenn man sich einloggt auf Cisco-Kisten. No Shutdown für Ports, Conf-T, Copy Running Start und so Zeug. Ein paar Sachen weiß ich noch. Aber ist nicht mehr viel hängen geblieben. Guck mal, wir haben Packet Tracer am Start. Sehr nice. Would you like to run multi-user when applications... Was? Weiß gar nicht, was das von mir will. No. Soll ich nicht weiß, was das sein soll? Packet Tracer, Leute. Wenn ihr Netzwerksachen lernen wollt, was möchte der von mir? Muss ich das sein innen? Ah, ich muss das sein innen. Sonst geht's nicht. Ja, copy. Sign in. Hat das mich jetzt eingeloggt? Ich check's gerade nicht. Nee. Was will er von mir? Skills for all soll ich. Warum gibt's da zwei Knöpfe, wenn das eine nicht mehr funktioniert? You have successfully logged in. Okay. Nice, Packet Tracer Funds. Also, Leute, wenn ihr Netzwerk Basics lernen wollt, auch wenn das Ding ein bisschen oldschool aussieht, Packet Tracer ist das Beste, was es gibt. Ich zeige euch nur mal eine Sache, woran man sieht, dass es echt nice ist. Also mal angenommen, ihr könnt zwei PCs reinziehen. So, wir machen jetzt einfach mal zwei PCs, verkabeln die ganzen mit, wie ging das nochmal? So, wir haben jetzt zwei PCs mit, wir machen mal keinen Switch, keinen Router oder sonst was da in der Richtung. So, aber was man jetzt machen kann ist, man geht zum, so, wir geben dem PC jetzt mal eine IP. Wo geht denn das? Hier. Wir geben den jetzt hier 1.2.1.6.8, keine Ahnung, 5.1. Ach, guck mal, der auto-completed sogar. So, das ist der eine PC und der andere. Mal zu. Und der andere kriegt. Also, das ist alles nur simuliert, ne? Das ist alles nur simuliert. Muss man den. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob man den Speichern-Knopf drücken muss dafür. Nee, muss man nicht. So, und jetzt kann man sagen Simulation Mode. Zack. Und wenn man jetzt hier hingeht auf den PC und sagt, Terminal öffnen, das ist alles, das ist wie gesagt, das ist alles nur eine Simulation, aber eine ziemlich gute. Onkel S. Command Prompt. So, und jetzt sage ich, ich bin auf dem PC, ja. Ich sage jetzt Ping. 1.2.1.6.5.1, also ich pinge von dem PC den PC an, aber ich bin im Simulationsmode. Da kannst du jetzt, hier, sieht man jetzt Schritt für Schritt, was passiert auf dem Netzwerk. Also man kann jetzt sagen, okay, dieses Device erzeugt jetzt erstmal einen ARP-Request oder sowas kommt wahrscheinlich. Ah ne, okay, kommt erstmal eine Message, so sieht das aus. Kannst dir sogar den Inhalt vom Paket angucken. Kannst sagen, hier, so sieht das aus. Von den Headern her. So, hier unten drunter ist der Ethernet Frame. Also das ist wirklich exakt das, was dieser PC generieren würde, um den zu pingen. Kannst den ganzen Inhalt angucken von den Paketen. Guck, Layer 2. Sagt er, okay, wir generieren einen Ethernet Frame, da drin ist dann ein IP-Package, da drin ist ein ICMP-Request. So, und das Ganze geht jetzt Schritt für Schritt. Jetzt kann man weiter gucken. Wie von es weiter? Jetzt wird es dahin geschickt. Und dann geht's hin und her. Kann man sich angucken, ja. Und man kann dann auch so Sachen irgendwie mal nachvollziehen, wie geht ein ARP-Request und sowas in der Richtung. Quasi im Vorfeld erstmal gucken, wie ist denn die MAC-Adresse von dem anderen. Das haben wir jetzt verpasst, weil wir die schon angeschlossen hatten ohne Simulationsmodus. Aber, also Packet Tracer ist wirklich beste für sowas. Ja, man kann sich Spanning Tree angucken, alles mögliche. Also Packet Tracer wäre wirklich Basics sich an... Wobei, das geht weit über Basics raus, ja. Aber wer sich wirklich Basics bis Advanced Netzwerksachen ganz genau angucken will, ohne Scheiß, Packet Tracer. Weil ihr braucht die ganzen Geräte nicht dafür. Und das Schöne ist, das ist natürlich, sag mal, sehr Cisco-zentriert. Ihr könnt auch Cisco-Geräte hier hinzufügen. Und da gibt es dann auch wirklich so Sachen wie das Cisco CLI. Und hier, EN. Ups. Chat, was mache ich falsch? Kann ich jetzt nicht hier tippen? Ah ne, der bootet noch. EN. Conf T. Mehr weiß ich nicht mehr. No Shutdown. Nee, da musst du erst Port-Config oder so machen. Ach, keine Ahnung mehr. Ja, da hat man wirklich ein Cisco CLI und kann seinen Switch konfigurieren. Und wenn man im Simulationsmodus ist, wird man dann auch ganz genau sehen, wie hier irgendwas discovered wird und sowas. Also richtig nice. Packet Tracer ist wirklich das Beste. Das wird, glaube ich, auch immer noch geupdatet, Packet Tracer. Ist gar nicht, sieht man das hier about? Ach, das sieht man kein. 2023, ja. Also mega nice. No. Also, ich bin mir nicht mehr sicher, wer es gefragt hat, aber Packet Tracer, wenn du was lernen willst. Wenn du wirklich ganz genau wissen willst, wie es funktioniert. Packet Tracer. Ja, da ist es ja so, dass es wirklich echte Geräte, glaube ich, simuliert, ne? Mit VMs unten drunter und sowas. Ich fand Packet Tracer einfach von der Handhabung her einfacher. Weil da weiß ich, das ist keine VM oder irgendwas, es ist alles im Packet Tracer simuliert. Schau dir mal den Physical Mode an. Ach, damit kann man sich auch wirklich ans Netzwerk attachen. Ja. Ja, aber Packet Tracer ist das Beste. So. Updates haben wir gemacht. Die E-Mail-Adresse können wir wieder löschen. Ja gut, dann würde ich sagen, fast eine Stunde rum, wir gucken mal, was wir uns auf YouTube so angucken können. Ah ne, ich wollte ja noch gucken, was bei Java so trendet. Spring Boot trendet, sehr gut. XXL-Job, China-Chinesen-Framework, Hydra. Wusste gar nicht, dass das in Java programmiert ist. Nicht, dass ich damit schon viel gemacht hätte. Aber man kennt es vom Namen her. Weiß, dass man damit irgendwelche Sachen decompilen kann und Breakpoints setzen und hast du nicht gesehen. Wobei, Breakpoints setzen bin ich mir gar nicht so sicher. Das ist nicht meine Welt. Kenne ich mich nicht gut mit aus. So. Irgendwie ziemlich... Ich meine, eins muss man den Java-Sachen mal zugute halten. Da trendet wenigstens nicht nur irgendwelches AI-Zeug. Spring, okay. Spring AI. So, da lasst uns doch mal gucken. Was können wir uns auf YouTube angucken? Der Internetboom in Deutschland. DSL macht's möglich 2002. Irgendwie habe ich da Bock drauf, mir das anzugucken. Was hatten die Oma da in der Hand? Ist das ein NTBA? Was ist das? Ja, das ist ein NTBA, oder? Meine Prediction, das wird schmerzhaft, ich glaube nicht. Guck mal. Aber immerhin, damals haben sich die Omas noch dafür interessiert, hä? Ja, das ist ein NTBA, oder? Was meint ihr? Kennt ihr überhaupt noch... Leute, wisst ihr überhaupt noch, was ein NTBA ist? Weil ISDN benutzt kein Mensch mehr. Also, was heißt benutzen? Kann man gar nicht mehr benutzen. Chat, Ihr wisst das noch? Okay. Weil NTBA war damals für ISDN quasi das, wie nennt man so, der Terminierungspunkt, keine Ahnung, wie man das richtig nennt. Also dort hat man das Kabel reingesteckt vom Splitter. Also es ging von der TAE-Dose in den Splitter, vom Splitter an den NTBA und an NTBA. Ab dahinter wurde dann quasi ISDN gesprochen und man konnte da seine Telefone anschließen. Das war für die damalige Zeit, galt das als voll advanced. Du konntest bis zu 8 Endgeräte konnte man, glaube ich, anschließen an ISDN. Der NTBA selbst hatte nur zwei Stecker, aber man konnte, glaube ich, dahinter noch irgendwie so einen Verteiler machen und ging bis zu 8 Endgeräten und man konnte bis zu zwei Leitungen und konnte dann quasi ins Internet und noch telefonieren dabei. Das war richtig der heiße Scheiß. Es war aber ein bisschen irgendwie an der zukünftigen Entwicklung vorbei. Weil analoges Telefon, na gut, nee, kann man so nicht sagen. Analoges Telefon gibt's heute ja eigentlich auch nicht mehr. Das gibt's hinter der Fritzbox noch, um Telefon anzuschließen. Danach ist das alles IP-basiert. Und spätestens auf Provider-Seite. Aber ISDN war ein bisschen irgendwie, das war so an der damaligen Zeit ausgerichtet, so was weiß ich, welche, die faxen wollten und telefonieren gleichzeitig und oder irgendwie die Familie, dass die Kinder telefonieren können und die Mutter kann auch die Freundin anrufen oder sowas. Das, irgendwie war das alles nicht so, aber das konnten die damals nicht wissen. Man sieht ja auch daran, dass ISDN hat die Zeit nicht überlebt. Aber so ganz normales, oldschool, analoges Telefon, zumindest hinter der Fritzbox, gibt's immer noch. Das gucken wir uns jetzt an. Ich will ja wissen, was sie da treiben. Dein Opa hat noch ein rein analoges Telefon. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar Sonderregelungen, wie man heute noch analoge Telefon an. Aber man muss dazu sagen, auch das Telefon von deinem Opa ist spätestens ab dem Verteiler in der Straße ist das IP-basiert. Aber halt nicht mehr schon im Haus. Ja. Ich glaube, es gibt zwei Sonderregelungen. Wenn man wirklich nur einen nackischen Telefonanschluss bestellt, dann bekommt man das immer noch. Also im Prinzip so, wie ich gesagt habe, man hat eine TAE-Dose, kann ein analoges Telefon reinstecken, aber dahinter ist es dann halt IP-basiert. Oder, ich glaube, einen Sonderfall gibt es auch noch für Fahrstühle. Dass der Fahrstuhlnotruf funktioniert. Ich glaube, da gibt es auch noch irgendeine Sonderregelung, wie man analogen Anschluss bekommen kann. Ich glaube, ansonsten hast du Pech. So. Warum kicken die? Was hat das mit...
Die Internetindustrie bläst unüberhörbar zur Geschwindigkeitsoffensive.
T-Com sorgt für den Durchbruch. Breitband für alle. Jetzt mit dem
Kaum ein Computernutzer kommt zurzeit an den Werbekampagnen von T-Com, AOL und Co.
T-Com.
Vorbei. Nicht wenige sind jedoch von der Infoflut überfordert.
Ja, ich begrüße Sie.
Moment, was? Was stand da? Für Einsteiger und Umsteigerfrauen, da würdest du heute schon den übelsten Shitstorm kriegen, weil da für Einsteiger und Umsteigerfrauen und Senioren draufsteht. Da wäre Twitter heute auf den Barrikaden schon bei diesem Bild.
Ja, ich begrüße Sie zu unserem Kurs Einstieg ins Internet. Wir werden also heute ein bisschen was zum Thema...
Ist laut genug?
Internet lernen.
Was sind Umsteiger von BTX, Leute? Kennt ihr noch BTX? Jetzt kommt wieder Opa Max erzählt vom Krieg. Telekom, BTX. Sah ein bisschen aus wie Videotext. Sah ein bisschen aus wie Videotext. Ist aber nicht Videotext. Ist BTX. Grausam.
In der PC-Schule Computer im Griff in Berlin-Rudow sind die Internetkurse für Anfänger mehr als gut besucht.
Das ist also der DSL-Splitter. Der wird in ihrer Telefondose.
Damals waren die Dinger noch schon groß, da hattest du wenigstens so eine Handvoll Gerät in der Hand. Dachte mal, ich habe mir da jetzt überhaupt keine Gedanken mehr drüber gemacht. Weil ich habe schon ewig kein DSL mehr. Aber ist der Splitter heutzutage in der Fritzbox mit drinne? Oder muss man immer noch einen anschließen? Das ist bestimmt alles integriert schon, oder? Du stöpselst einfach nur noch die Fritzbox in deine Dose. Es gibt keinen Splitter mehr. Okay. Braucht man nicht mehr. Okay, das heißt, wenn du sobald einen Internetanschluss hast, Telefon schließt du an die Fritzbox an, das geht dann per IP. Ja, okay, ja, macht Sinn. Stimmt, warum sollte man mal splittern, wenn es kein Telefon mehr gibt? Du hast noch nie einen Splitter gesehen. Hast jetzt auch nichts verpasst. Damals hattest du halt so die Kombination immer Splitter vorne, hier, also Splitter ging in die TAE-Dose. Dann ging's vom Splitter ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Hier unten ging es dann ans DSL-Modem, gell? Das war auch noch eine richtig fette Kiste. Diese alten Telekom-DSL-Modems. Die waren richtig fett. Nee, nicht die Dinger. Nee, ja, das geht in die Richtung, die ganz alten. Die waren so richtig fette Metallkisten. Nee. Ja! Das meine ich. Richtig, richtig fettes Ding hier. Guck mal hier. 30 Zentimeter lang. Gachibas. Richtig fett das war. Hier kam das Kabel vom Splitter dran. Das da hat man nie gebraucht. Und hier kam der PC dann dran. Genau, und hier vorne kam dann das Telefon dran. Ich bin mir gar nicht sicher, gab es unterschiedliche Splitter für Analog und ISDN? Oder ging man von hier mit einem Kabel in den NTBA rein? Kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern. Ja, und hinterm NTBA hatte man dann irgendwie... Genau, da hatte ich auch damals, hatte ich noch für ISDN nicht ein Teledat 2AB oder so hieß das Ding. AB, USB oder... Ja! Das Ding hatte ich damals. Das war meine ISDN, in Anführungsstrichen, ISDN-Telefonanlage. Da hatte man... Ja, da hat man auch gesehen hier. Guck, erster Kanal belegt, zweiter Kanal belegt. Anrufbeantworter stellst. Ja, und für Anrufbeantworter hier hinten dran, an den analogen Anschlüssen, hatte ich da nochmal ein Elsa Microlink Office. Das ist ein altes 56K-Modem. Das hat einen Flash-Speicher gehabt von, ich glaube, sagenhaften 2 MB oder sowas, 4 MB. Das war Anrufbeantworter und Faxgerät in einem. Das konnte Faxe annehmen, quasi während, also auch wenn dein PC nicht an war. Fax und Anrufbeantworter hat das noch gemacht. Da hatte man wirklich eine riesen Kombination aus Geräten. Erst den Splitter, dann den NTBA, dann das Teledat und dann das Microlink Office hinten dran.
Telefondose verbunden.
Und ich denke da heute immer noch gerne dran. Ich finde das immer noch coole Technik irgendwo. So, jetzt gucken wir aber mal den Beitrag, sonst. Wir sind 43 Sekunden drin, ich habe 10 Minuten schon geschwätzt dazu.
Der kommt in ihre Telefondose.
Wir haben Dozent Matthias Krebs nimmt den Seminarbesuchern die Angst vor Routern und Splittern.
Immerhin hatte man schon sowas wie LCD-Bildschirme.
Dabei geht es vor allem um eines.
Dieses Netzwerkkabel.
Von der Werbung her wird mir immer nur Schnelligkeit vermittelt. In der Werbung ist am...
Gab's da nicht diese Werbung mit Boris Becker, bin ich schon drin?
Am gravierendsten immer, wer ist schneller? Ob man irgendwo drin ist oder nicht oder wie genau. Schnell Daten verarbeitet werden. Das ist das Einzige, was mir eigentlich an Werbung übermittelt wird.
Ist ja heute im Prinzip noch immer so. Erzählen alle irgendwas mit Geschwindigkeit. Dabei, gerade zu DSL-Anfangszeiten, gab's ja noch das Thema... wie hieß das? Interleaving, ne? Mit Fastpath und sowas. Da, wo dann Ping künstlich schlecht war, durch irgendeine Fehlerkorrektur, die kein Mensch gebraucht hat.
Die Teilnehmer haben zwar alle einen PC zu Hause, aber was das neue, schnelle Internet wirklich kann, ahnt kaum einer. In Zeiten, in denen WWW häufig mit weltweites Warten übersetzt werden musste, sind vorbei. Noch nie war das World Wide Web so schnell wie heute. Fernsehsendungen, Spiele, Musik und Videos, die Inhalte...
Krasse Videos. 320 mal 240 oder irgendwie sowas. Wisst ihr noch... Mal gucken, wer so oldschool ist und das noch weiß. Wisst ihr, wie der weit verbreitetste Videoplayer von damals hieß? Für solche Webinhalte? Ich glaube, wenn ich mir das Blaue hier unten angucke, ist der das auch. Was mit X? Kann sein, dass dann X QuickTime, nee. Fängt mit R an. Media Player, nee. Okay, ihr seid nicht oldschool. Real Player! Genau. Real Player. Okay, die Webseite gibt's immer noch. So ein Ding hier. Real Player. Damit hast du Sachen abgespielt. Den ersten Videostream, den ich im Internet geguckt habe, war, da gab es von den Ärzten ein Konzert bei der Telekom, ein Streaming-Only-Konzert, das ging irgendwie 45 Minuten oder so. Und das habe ich mir mit einem Kollegen aus der Schule angeguckt, über wahrscheinlich ISDN noch. Und es war ganz grausame Qualität, sowohl Video als auch Audio. Welches Jahr? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. 2000 oder so? 2001? 2002? Keine Ahnung. Ich denke nach 2000, glaube ich. Vermute ich. Ich weiß es gar nicht genau. Also, ich kann Internetentwicklung ungefähr an einem Zeitpunkt festmachen, und zwar vor und nach Half-Life Release 1998. Weil ab da habe ich angefangen, auch Sachen wie Online-Spiele und so zu gucken. Und danach, ein Jahr später, kam CS raus und sowas. Da kann ich mir so halbwegs ableiten, es war davor und danach. 1998 war Half-Life 1 Release. Davor hat mich Online-Gaming und so überhaupt nicht interessiert. Und danach ging's dann los. Aber wir gucken jetzt erstmal das Video. Yahoo, Alter.
Halte im Netz sind farbenfroh, bewegt und schnell. Genießen kann man sie vor allem mit der Digital Subscriber Line, kurz DSL, dem High-Speed-Internet-Anschluss schlechthin. Das Prinzip, die Leitung wird in einem sogenannten Splitter aufgeteilt, in das Signal zum Telefonieren und für den Datenstrom zum PC.
War das nicht sowas wie Plain Old Telephone System oder sowas? POTS? ISDN-Splitter.
Vorteil, der Benutzer ist während der Computersitzung immer telefonisch erreichbar. Vom Splitter gehen die Daten dann zu einem Router und weiter zum Rechner.
Router.
Die Möglichkeiten, die DSL bietet, während ein ISDN-Anschluss links für den Aufbau einer Seite mit einigen Fotos...
Also, damals ging man ganz ohne Router ins Internet. Man hatte direkt das DSL-Modem am Rechner dran und sein Rechner hatte eine Public-IP. Das war security-technisch die dümmste Idee, die man haben konnte, damals mit Windows mit einer Public-IP ins Internet zu gehen. Und um sich ein bisschen zu schützen, hatte man solche Sachen wie Zone-Alarm, falls das noch irgendjemand kennt. Windows XP, suchen wir mal irgendwie danach. Ja, genau. Hier, Zone-Alarm, da ist es hier. Hatte man damals. Ja, so sah das aus, Alter. Zone-Alarm. Zone-Alarm, ja. Das war eine echt blöde Idee. Wenn man mit einem ungepatchten Windows XP ins Internet ist, hatte man mehr oder weniger instant einen Virus drauf. Und zwar diesen komischen Virus. Ich habe vergessen, wie das heißt. Eines der bekanntesten Sachen überhaupt. Der per Port 135 oder so, per irgendeinem Windows-Port hat er dich infiziert. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Also du hast, es hat wirklich nur 1-2 Minuten gedauert. Wenn du ein frisch installiertes Windows XP ins Internet wolltest, hattest du gleich einen Virus drauf. Ich weiß nicht mehr, wie das Ding hieß. Da musstest du dir quasi eine... Nein, nicht Love Me. Nein. Irgendwas für Windows XP-Zeiten. Und da musstest du dir damals quasi eine eigene CD brennen mit Windows-Patches drauf und Zone-Alarm und allem, dass du überhaupt ins Internet konntest, ohne dass du ein Virus direkt bekommst, damit du weitere Updates installieren kannst. Blaster war das, glaube ich. Aber Windows... Blaster klingt gut. Blaster. Ja, Blaster kommt mir bekannt vor. Ja, das ist das Ding. Blaster. Genau. Das kam dann immer. Das hattest du instant am Start. Wenn du mit einem ungepatchten Windows XP online gegangen bist. Du musstest dir deine eigene CD machen mit Service Packs drauf und USB-Sticks waren da aber noch nicht so verbreitet, hat man eigene CD gebrannt mit Service Packs drauf und Zone Alarm und Antivirus, damals hatte man Avira hatte man damals. Ich glaube, die meistverbreitetste Kombination damals war Zone Alarm für Firewall und Avira für Antivirus. Hat's was gebracht? Ein bisschen. Man hat sich trotzdem recht easy immer noch was eingefangen. So, weiter geht's.
Rund 13 Sekunden benötigt, hat die SL dieselbe Seite in gerade mal 0,9 Sekunden auf dem Bildschirm. Noch deutlicher ist der Unterschied bei sogenannten Videostreams. Oben mit ISDN stoppt der Filmtrailer bereits nach wenigen Momenten. Über DSL läuft er flüssig und ohne...
Die Auflösung war gar nicht mal so schlecht, oder? Ich meine, das war ja damals noch alles in PAL-Auflösung. So, das geht voll klar.
Unterbrechungen durch. Doch nicht nur Unterhaltung im Internet wird durch die neuen Geschwindigkeiten noch attraktiver. Vielen benutzt.
Dazu muss Battlefield 6 erstmal erscheinen. Die echte Heizung.
Wie dem Fußballmanager Michael Preetz vom
also
Bundesligisten Hertha BSC hat der Highspeed-Zugang neue berufliche Möglichkeiten eröffnet.
Gut, wir holen natürlich tägliche aktuelle Informationen über unsere Mannschaft, über unseren Verein aus dem Internet und wir beschäftigen uns natürlich in erster Linie mit Spielern, mit eigenen Spielern, aber vor allen Dingen natürlich auch.
Wie gucken die, stalken die ihre Spieler online oder wie? Ach, das ist der Fanclub. Ach so.
Mit Spielern, die wir auf dem Markt beobachten.
Nee.
Also das, was unter dem Oberbegriff Scouting läuft und da holen wir die wesentlichen Informationen aus dem Internet. Was
hast du im Dezember wieder Urlaub, ja.
Internet sein für jemanden wie Sie?
Es muss einfach zu bedienen sein und es muss natürlich sehr, sehr schnell sein und das alles ist mit dem DSL-Anschluss gegeben.
Hat die Telekom damals was gesponsert bei denen?
Der ehemalige Nationalspieler hat auch die Scheu vor technischem Zubehör verloren.
Ja, ich kann es vielleicht gleich mal zeigen. Das ist eigentlich relativ einfach. Wir brauchen eigentlich nur so eine Starterbox.
Der hat doch, oder Arcor, die hatten doch da einen Sponsor damals, sonst zeigt er doch nicht sowas.
Dann natürlich das obligatorische Stromkabel, den Telefonanschluss und den Modemanschluss. Also das sind gerade mal drei Kabel, die man stecken muss. Und dann ist man auch schon verbunden. Dann müssen wir halt nur noch...
Nee, so einfach ist es nicht. Du musstest ja dann noch an deinem Rechner musstest ja noch Zugangsdaten und Gedöns einrichten. Du musstest damals einen PPOE-Treiber installieren und dann musstest du, ich weiß gar nicht mehr, wie das mit dem Einwählen dann funktioniert hat, wahrscheinlich auch über DFÜ musste man das noch machen. Ja. Musste man dann irgendwie sein... Ja, genau, sowas hier. Das hat man dann gebraucht, da muss man seinen Benutzernamen, Kennwort und so eintragen. Das ging dann über PPOE zum Modem. Das war in der Tat gar nicht so einfach. Für unbedarfte User.
Die eigentliche Verbindung herstellen und das sieht man, glaube ich, dann auch ganz gut.
Die waren Sponsor, ja, kein Wunder, dass er das zeigt.
Sehr, sehr schnell funktioniert, wenn wir hier mal auf den Button klicken, sind wir ruckzuck
Instant.
Im Internet eingeloggt. Also das ist schon eine wesentliche Erleichterung.
Doch nicht immer ist das mit der Technik so einfach. Und damit verdient der Mann vor dieser Tür sein Geld.
Schönen guten Tag, Frau Schulze.
Oh, nee. Die hatte ich auch letztens vor der Tür stehen. Die wollten mir erzählen, dass es angeblich bei uns bald Glasfaser gibt und ob wir nicht schon was abschließen wollen. Und naja, ich habe mit denen nicht weitergeredet. Ich habe die dann nur gefragt, kann ich doch mal im Internet nachgucken, ob der Glasfaserausbau bei uns geplant ist. Und ich, ja, können sie machen. Ja, natürlich ist bei uns kein Glasfaserausbau geplant.
Waldorf von Kolle PC, Sie hatten angerufen wegen einem DSL-Anschluss.
Ach nee, okay, sorry, vergiss. Blödsinn, was ich erzählt habe, ich dachte, das ist ein Vertreter von der Telekom. Das ist irgendein PC-Bastelladen, der den Leuten hilft, daheim den DSL-Anschluss einzurichten.
Andreas Baldauf rückt dieser Tage häufig zu schwierigen Fällen wie Monika Schulze aus. Sie ist DSL-Neukundin und hat am Morgen Post mit der Hardware für den Internetanschluss bekommen. Nach dem Auspacken die Ernüchterung.
Dann habe ich gesehen, dass sie nicht mal weiß, welches Kabel wo reingehört und wo das hingehört.
Das Schöne damals war schon, die Kabel, diese ganzen, die hatten immer so die Nase an einer anderen Stelle. Also du konntest... Also ich glaube, das Einzige, wo du es irgendwie verkacken konntest, war vorne an der TAE-Dose vom Splitter noch, ist irgendwie das falsche... Aber der Rest war meistens halbwegs so verdreh- und vertauschsicher. Also du konntest auf jeden Fall immer noch was falsch anschließen.
Und auch wenn ich mir den PC angucke, weiß ich auch nicht, wo es da hinten reingesteckt wird.
Bedienungsanleitungen sind hier dabei, sehe ich.
Ja. Was,
haben Sie da mal reingeguckt?
Ja, klar.
Und?
Aber...
Ach so, ich dachte, das fragt der Techniker. Weil der Techniker wäre blöd, wenn er das fragt. Der will ihnen noch was verkaufen.
Ich dachte, wenn ich es sowieso nicht hinkriege, rufe ich immer lieber jemand an, der mir das macht.
Der Mann von Caller PC benötigt für die Installation nur wenige Minuten und zeigt seiner Kundin sogleich, wie einfach das Anschließen sein kann. Die Kabel sind idiotensicher gestaltet und passen nur in die für sie vorgesehenen Buchsen.
Schon per USB? Voll modern.
Nachdem.
Guck mal, das war eine Fritzbox. Habt ihr es gesehen?
Sicher gestaltet und passen nur in die für sie.
So sahen die Dinger damals aus. Fritz USB oder irgendwie sowas. Ja, Fritz irgendwas USB. So sahen die Dinger damals aus. Ist schon langer Weg hinter sich, ne? Zu so einer heutigen Fritzbox.
Nach dem Verstöpseln folgt das Einrichten
der Profi-Dealer von 1 und 1.
Das Programm fragt nach PIN und Passwort, die im Briefumschlag mitgeliefert werden. Kurz darauf ist Monika Schulze online.
Bei der Telekom war das doch so eklig. Da musstest du doch deinen Usernamen irgendwie selbst zusammenbauen für das Login. Das gab dann irgendwie eine Mitbenutzerkennung, Userkennung, User-ID und Passwort. Und da musstest du dir irgendwie den Kram selbst zusammenbauen mit einem Rautezeichen dazwischen und sowas. Das war super weird, Champ. Also es war nicht irgendwie super easy. Das war ziemlich kompliziert. Das ist immer noch so.
Ein Routineeingriff, den sich der Mann vom Servicedienst natürlich bezahlen lässt.
Ja, bezahlen lässt. Damals hat es wahrscheinlich 40 Euro gekostet oder so. Heute lachst du dich darüber. Oder wenig, 20 Euro oder so.
Das geht bei uns ab 28 Euro pro Stunde.
28 Euro.
Stunde los.
Cack Wait.
Das werden wir auch hier in dem Fall ansetzen. Da müssen wir nicht den höheren Tarif wählen. Das ist jetzt einfach die normale Installation, einmal DSL. Und das geht dann weiter zur Netzwerkinstallation etc. Es kann dann schon mal bis zu 54 Euro pro Stunde gehen. Aber das ist eher der Ausnahmefall.
Aber Surfen mit DSL-Antrieb hat seinen Preis. Über 20 sogenannte Provider bieten den Breitbandzugang.
Das hat er eigentlich geschickt gemacht, oder? Der erzählt jetzt groß, dass es auch viel teurer sein kann. Da fühlt sie sich jetzt richtig gut, dass sie das billiger gekriegt hat. Auch wenn die das andere wahrscheinlich nie abrechnen.
Ins Netz an. Wer sich dafür entscheidet, sollte sich zunächst einen Überblick über die Kosten verschaffen. Neben der obligatorischen Telefongrundgebühr sind das die monatliche Bereitstellungsgebühr für das DSL und der jeweilige Monatstarif für den Provider. Der Paketpreis liegt in der Regel zwischen 30 und 60 Euro. Hinzu
hat sie nichts getan, großartig. Kostet heute immer noch.
Du kommst meist eine einmalige Einrichtungsgebühr als Erstkunde.
Schönen guten Tag.
Andreas Baldau von Call-A-PC bei seinem nächsten Hausbesuch. Er ist von einer verzweifelten DSL-Nutzerin angerufen worden. Die Leitung sei tot, klagte sie am Telefon. Der Grund für den Ausfall ist...
Guck mal, wie viel Geräte man damals da noch am Start hatte, ey.
Nur ein Wackelkontakt in den Datenkabeln. Kein Einzelfall. Zweitgrößter Provider Deutschlands ist die Firma 1&1. Die Schaltzentrale des Unternehmens im pfälzischen Montabaur ist eine Hightech-Festung hinter Brandschutzmauern und Sicherheitsglas.
So, wir sind jetzt hier in unserem...
Ich weiß nicht, irgendwie mag ich die Technik aus dieser Zeit. Das ist bestimmt Nostalgie dabei. Aber das hatte noch so... Technik in der damaligen Zeit hatte sowas Mystisches irgendwie noch. Und vor allem hatte die viele Status-LEDs. Man hat es richtig gut gefühlt, wenn dann auf der Telefonanlage das Licht für B-Kanal 1 wird benutzt, angegangen ist beim Telefonieren und sowas. Vollkommen. Ja, gut, selbsterklärend war das nicht.
1&1 Rechenzentrum unter der Erde. Wie Sie sehen, ist nicht so einfach hier reinzukommen. Und überall sind Kameras, wo man sie beobachtet jetzt die ganze Zeit. Und was Sie hier sehen... Diese blauen Türen, hinter diesen Türen verbergen sich ungefähr 22.000 Server. Ich zeige Ihnen jetzt mal einen Raum.
Vollgestopft mit modernster Elektronik. Den hohen Preis für DSL-Anschlüsse erklärt Vorstandssprecher Andreas Gauger mit diversen Zusatzleistungen, die der Kunde bekommt, ob er sie will oder nicht.
Bei 1&1 bieten wir einige sehr spannende Extra-Services. Dafür haben wir auch hier dieses tolle Rechenzentrum gebaut. Wir machen Ihnen einen Virenschutz für Ihre E-Mail. Sie bekommen Möglichkeiten, einen Anrufbeantworter im Internet zu haben, eine eigene Homepage.
Ja, aber das ist im Prinzip so wie heute auch noch. Vendor-Login-Versuch.
Eine eigene Domain ist bei uns alles schon inklusive und das betreiben wir hier aus diesem Rechenzentrum heraus.
Der Anwender kann in Deutschland aus mehr als 140 verschiedenen DSL-Tarifen auswählen. Ein wahrer Dschungel.
Boah! So viel gibt's heute. Also Tarife insgesamt. Ja, aber so viel haben wir heute wahrscheinlich nicht mehr.
Dabei gibt es für jeden Benutzertyp das Passende. Ein Einsteiger- oder Normal-User benutzt DSL, um seine E-Mails regelmäßig zu checken und auch mal bei eBay ein Schnäppchen zu ergattern. Für so jemanden empfiehlt sich ein Zeittarif. Minutengenaue Abrechnung der Benutzerzeit garantiert eine gute Kostenkontrolle.
Flatrate beste.
Günstige Angebote
auch damals
Microsoft
schon.
Sowie Freenet oder Tiscali.
Tiscali?
Trotzdem das heißt das nicht, so Arthur Kessin vom DSL-Team, dass für Normal-User nicht auch ein ISDN-Anschluss ausreichend sein kann.
Also zunächst einmal muss jeder Kunde für sich entscheiden, wie viel Zeit er ungefähr im Internet verbringt. Denn wenn man unter 20 Stunden pro Monat...
Wie langsam möchten Sie bitte sprechen? Ja.
...Monat unterwegs ist, lohnt sich die Anschaffung des DSL-Anschlusses eher weniger.
Eine zweite Gruppe umfasst User, die sich im Netz gelegentlich Musik anhören, Videos anschauen oder längere Zeit surfen wollen. Für solche Nutzer empfiehlt sich ein sogenannter Volumentarif. Eine zeitliche Beschränkung gibt es nicht, jedoch darf nur eine bestimmte Menge an Daten mit dem World Wide Web ausgetauscht werden und das zum Festpreis.
Ein Gigabyte
reicht aber für bis zu 30.000 Internetseiten.
Lycos! Meine Güte! Das sind die mit dem Hund! Mit diesem gefleckten Hund. Lycos. Oh, war es ein schwarzer Hund? Irgendwie dachte ich, es wäre ein gefleckter Hund. Siehst du mal, was man im Kopf alles so haben kann, was gar nicht stimmt. Schwarzer Hund war es. Lycos.
Empfehlenswert sind hier Freenet 1&1 oder Lycos. Die Möglichkeiten von DSL voll ausreizen kann aber nur ein Power-User. Er lädt...
Moment! Der lädt sich sicherlich nur Linux-Distributionen runter hier. Als nächstes zeigen sie auch Napster, ha?
...große Datenmengen als Video- oder Musikdatei...
Ja, nur legit.
...ein auf seinen Rechner. Solch ein Vielnutzer braucht eine Flatrate. Das heißt, rund um die Uhr online zum Fixpreis. Eine
Alice war beste. Alice war Hansenet, oder? Hatte ich auch. Hatte ich damals auch. Alice. Hansenet.
Zeitliche Beschränkung gibt es nicht. Und die Menge der transferierten Daten spielt auch keine Rolle. Günstige Flatrates haben T-Online, 1&1 sowie die
Günstig.
Firma Arcor. Doch Vorsicht, einige Provider mieten von der Telekom gleich die gesamte Telefonleitung mit. Das bedeutet, dass die Dienste von Billigtelefonanbietern, zum Beispiel für Ferngespräche, nicht mehr funktionieren.
Tja. Dann nicht. Nice. Jetzt wissen wir Bescheid. Ja, ja, da kann ich, 1&1 auch. 1&1 hat ja damals den Leuten, die Leute angeschrieben, so nach dem Motto, seien wir mal ehrlich, das lohnt sich nicht und sowas. Haben die sogar noch Geld geboten, wenn die jetzt kündigen. Also von der Telekom weiß ich, ja, von 1&1 kann ich mich auch dran erinnern. Das war irgendwie eine coole Zeit, so von der Technik her. Ich meine, ich würd's heute nicht unbedingt haben wollen, wenn ich ehrlich bin, wieder, ja? Also so ist es nicht. Aber es war schon irgendwie eine coole Sache. Gibt's neue Package-Updates? Wie, nicht? Wir haben schon eine halbe Stunde her, wo wir Package-Updates gemacht haben. Warum gibt's da keine neuen? Was ist aus Arch geworden? Also ich hatte damals eine Flatrate, das weiß ich noch. Ich kann mich noch dran erinnern, in der Zeit vor DSL, da gab's bei der Telekom, hast du Samstag und Sonntag oder nur Sonntag, ich weiß es gar nicht mehr genau, hast du keine Telefongebühren bezahlen müssen. Das heißt, du musstest nur die Internetnutzung bezahlen, nicht die Telefongebühren, um dich dahin zu verbinden. Und da habe ich am Wochenende immer ISDN-Kanalbündelung Napster gesaugt. Nee, habe ich mir noch nicht angesehen. Habe ich auch keinen Anwendungszweck für. Ich habe meine eigene Arch Config und da brauche ich keine andere fertige Arsch-Config, ne. Auch wenn es von dem Ruby on Rails Erfinder ist, brauche ich nicht. Sie haben Post. Naja, aber die Zeit war schon cool. Ich habe damals ja händeringend versucht, Fastpass zu kriegen für DSL. Wollte die Telekom aber dann erstmal nicht. Wegen was auch immer, ich weiß es gar nicht, warum nicht. Haben sich gewehrt dagegen. Ich wollte das halt unbedingt haben, dass ich ordentlich CS spielen konnte online. Mit besserem Ping. Weil mit DS, mit Fastpass hast du halt immer so ein Ping, so, sag mal so, so um zwischen 70 und 120 oder so. Und ohne und mit Fastpass hast du halt einen Ping von 5 oder 15 oder so, je nachdem, wo der Server stand. Bei Next Knapsack, natürlich. Ich habe auch damals nur Linux-ISOs geladen. Wie wir alle, wahrscheinlich. Nur Linux-ISOs. Wir laden auch heute alle nur Linux-ISOs. Du hast CS mit 200 Ping gespielt, ich auch. Wie kommt man bloß in dieses Internet? Das gucken wir uns jetzt nicht an. Aber, weil nochmal eine halbe Stunde, da bin ich ja sonst wie am Labern. Okay, was haben wir denn hier? 20 kreative Home Automations. Das KZ-er. Oder Kassetta? Kassetta eher. Oh, komm, gucken wir uns an. Haben wir denn? Die machen immer ganz gute Videos.
Guck mal hier, das ist meine Spielesammlung. Moment. Ich suche eins aus, stecke den USB-Stick rein und zack, läuft hier das Brand. Guck mal hier, das ist meine Spielesammlung. Ich suche eins aus, stecke den USB-Stick rein und zack, läuft hier das brandneue Hollow Knight Silksong von USB. Das geht übrigens auch mit SD-Karten oder ganz wild von SATA-SSDs und der Rechner verhält sich wirklich komplett wie...
Was ist der Reiz da dran, anstatt das über Steam zu spielen, dass man quasi einen Datenträger hat mit Logo und sowas drauf?
Eine alte Spielkonsole. Keine Systemupdates, keine Patches, keine Verbindung zum Internet und der PC bootet in wenigen Sekunden. Und abspeichern und Save Games und so geht natürlich auch ganz normal. Ne? Wenn ihr jetzt denkt, wow, nice.
Alter, das sind die Billig-USB-Sticks, Leute. Erkennt ihr ihn? Den erkennt ihr auch, den USB-Stick. Jeder von uns hatte schon mal diesen USB-Stick. Das ist, wenn du bei Amazon suchst. USB-Stick 20er Pack. Da ist er. Da ist er. Das vor allem sind die Dinger. Ich habe ja auch so ein 20er Pack mal gekauft. Die Dinger waren so schlecht, Alter. So schlecht.
Das will ich haben. Dann ist dieses Video für euch. Wenn ihr denkt, hä, was soll denn das? Was soll denn das bringen? Dann auch.
Ich okay, erkläre euch nämlich, das denke ich mir auch, nämlich,
warum physische Datenträger gerade wieder total im Kommen sind. Bleibt dran. Liebe Hackerin, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei. Ja, hier im Video geht es ja auch um Linux und ich habe die Erfahrung gemacht, dass KI-Sprachmodelle sehr gut helfen beim Linux-Troubleshooting. Ja, und der Sponsor unseres Videos, Mama.
Egal, wir gucken uns die Werbung an.
Aus Frankreich bietet etliche KI-Modelle an mit einem einzigen Abo. Ihr könnt also hier einfach euren Prompt eingeben und dann zwischen Llama, GPT-5, Claude,
Mammut,
Gemini, Grok, DeepSeek und Perplexity auswählen. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, Bilder generieren zu lassen, zum Beispiel mit Flux, Midjourney und Recraft. Und ihr könnt natürlich auch
Dokumente
und Bilder einfach hochladen und direkt mit den unterschiedlichen LLMs analysieren lassen. Den Sprachmodus mit GPT gibt es auch noch obendrauf und das alles für 10 Euro. Zum Vergleich, alleine ChatGPT Plus kostet über das Doppelte. Ja, wenn ihr das interessant findet, schaut mal in die Beschreibung, da findet ihr mehr Infos und einen Direktlink zu Mammut.
Werbung Ende.
Ja, als ich das Projekt Casetta gesehen habe, war ich direkt verliebt. Und das ging hier irgendwie dem ganzen Team so. Auch wenn einige von denen jünger sind als ich und mit Spielen aus der Cloud aufgewachsen sind, also nicht mit physischen Datenträgern. Aber das Gefühl, einfach eine Spielekassette irgendwo reinzustecken und sofort loszocken zu können, das scheint universell sehr cozy, hügge, gemütlich rüberzukommen. Denn wir kennen ja diesen Online-Nerv zu Genüge. Habt ihr mal ein aktuelles Call of
Duty
länger nicht gespielt und wollte mal kurz eine...
Sagt mir gar nichts, habe ich noch nie gehört.
Runde? Ja, das kann wirklich Stunden dauern, bis alle Updates...
Ja gut, ich wollte gerade sagen, die Dinger sind ja mittlerweile Gigabytes an Daten. Und ich verstehe auch gar nicht, warum die so groß sind, ehrlich gesagt.
Durch sind. Und ich übertreibe nicht, die aktuellen Call of Duty sind nämlich über 150 Gigabyte groß. Außerdem kann das Gefrickel mit Launchern und Logins bei PC-Gaming definitiv Leute abschrecken, die nicht so technikaffin sind. Nicht umsonst sind ja sowas wie, keine Ahnung, Tony-Boxen bei Kindern und Hörbert-Boxen für Senioren beliebt. Also so maximal vereinfacht.
Hörbert? Wusste ich nicht mal, dass das existiert. Dieser Hörbert verfügt über eine USB-C-Buchse. Das ist quasi... Sowas wäre für meinen Opa auch cool gewesen. Weil der hielte ja von Computer und Sachen nix.
Technik. Naja, und sogar Nintendo, die ja die hohe Kunst der Cartridge bis zuletzt auch heute noch zelebrieren, haben angefangen, einige Spiele...
Das ganze Vibe-Coding-Gedöns geht mir auch heftig auf den Keks. Ja. Stack Overflow, also meine Default-Suche ist auch immer noch bla bla bla, Fehler Stack Overflow. Aber nichtsdestotrotz benutze ich mittlerweile auch relativ häufig ChatGPT und sowas. Gestern auch, wo ich mir Java und Spring Boot angeguckt habe, da haben wir auch öfters mal ChatGPT gefragt. Und da war es gar nicht so schlecht. Aber das waren halt auch basic, easy Sachen. Jetzt gibt's noch Spec-Coding. Nee, das ist mir neu. Ach, es gibt wahrscheinlich mittlerweile setze x-beliebiges Wort-Coding ein.
Spiele in normalen Spieleverpackungen zu verkaufen, aber drin ist da dann nur ein Code zum Download.
Ja, das finde ich auch hängen geblieben.
Wenn die Server abgeschaltet werden, dann kann man das Spiel auch nicht mehr spielen. Und solche Fälle, also quasi verlorene Spiele, gibt es immer mehr. Und das kommt verständlicherweise ziemlich schlecht an bei der Nutzerschaft. Ja, und wie ist das bei Casetta? Ja, solange man einen Rechner hat, auf dem man das Casetta-Grundsystem installieren kann, kann man die Casetta-Datenträger spielen. Das ist von vornherein auf maximale Langlebigkeit ausgelegt. Und gleichzeitig ist Casetta auch aufs Maximale reduziert. Casetta funktioniert wirklich wie eine alte Spielkonsole. Wenn man den Spiel...
Sehe ich da Chrono Trigger? Beste.
Wirklich wie eine alte Spielkonsole. Wenn man den Spieledatenträger vor dem Einschalten einsteckt, dann startet direkt das Spiel da drauf. Wenn man ohne Datenträger einschaltet, dann kommt hier dieser Screen mit ausgegrautem Play. Hier oben sieht man unter Data dann alle die gespeicherten Spielstände. Ja, und so funktioniert auch das Prinzip. Es wird immer auf dem Gaming-Rechner selbst gesichert, also die Safe Games, damit von den Spieledatenträgern möglichst nur gelesen wird. Dadurch soll die Lebensdauer erhöht werden.
Das sind ja auch die Billig-USB-Sticks, die sind ja auch nach dreimal Schreiben kaputt.
SD-Karten und USB-Sticks vor allem durch viel...
Man muss aber echt sagen, irgendwie so einen Datenträger mit Logo drauf, irgendwie hat das was. Es ist letztendlich irgendwie Spielerei, ich sehe mich da jetzt nicht, da hauptsächlich von zu spielen. Das ist eher so ein, was bei den Leuten irgendwie so diesen Sammlerdrang auslöst, keine Ahnung. Aber das, also ich sehe mich das nicht für mich irgendwie, dass das Steam ablöst oder so. Da bin ich viel zu faul für.
Lebensdauer erhöht werden, weil SD-Karten und USB-Sticks vor allem durch viel Schreiben,
Alter. Okay, Chatke, was ist Backkit? Toolkit to help? 23. Alles AI-Zeug hat alles ins... Ah gut, das ist auch von GitHub. Spec-driven Development. Mehr Wörter aneinander reihen, please. What is spec-driven development? Code has been king. Who cares? AI. Spec-driven. Ja, für spec-driven development wäre ich auch eher.
Reines Lesen verursacht dagegen so gut wie keinen Verschleiß. Also nur wenn ein Blog jetzt extrem häufig gelesen wird, aber das kommt in der Praxis selten vor, wenn da nur einmal das Spiel geladen wird, sollte es klappen. Naja, und die Speicherdaten, die kann man sich ja unter Data halt angucken. Das erinnert stark an das User-Interface der Speicherkarten, zum Beispiel der PlayStation 1. Ich finde das designmäßig auf jeden Fall sehr gelungen. Ich finde auch diese Soundeffekte total charmant. Hört mal.
Bling, das bling, bling.
Wirkt alles schon sehr polished. Obwohl, und das wäre jetzt direkt mein Disclaimer, Cassetta ist Stand heute noch sehr, sehr frühe Software. Deutlich erkennbar an der Null im Release-Namen. Die Frage ist für mich auch, ob und wie sich das Projekt weiterentwickelt. Wenn es sich nicht weiterentwickelt, ja, dann weiß ich nicht, wie zukunftssicher das Ganze ist. Man kann Cassetta auf jeden Fall heute schon nutzen. Ich habe es mit mehreren Spielen erfolgreich hinbekommen, aber...
Ja, und braucht man dann einen eigenen PC, der nur dafür da ist, oder wie? Oder?
Es ist auch noch ein bisschen fummelig. Und viele Sachen laufen auch einfach nicht. Dazu komme ich aber später nochmal im Detail. Erstmal zu den erfreulichen Sachen, die mir erstaunlicherweise viel Spaß gemacht haben, obwohl ich gar nicht so der Basteltyp bin. Nämlich das Herstellen der physischen
Daten. Genau, so geht's mir auch. Da schlägt das Nostalgieherz kurz höher, aber dann wirklich aktiv nutzen, ich weiß nicht. Genau das ist mein Gedanke dazu. Ja, Chat, genau so.
Wenn ihr wie ich keinen Drucker habt, dann könnt ihr zum Beispiel zu dem Drogeriemarkt mit den zwei Buchstaben gehen. Die bieten nämlich direkt das Drucken von Aufklebern an. Also direkt vor Ort haben die so Drucker da stehen. Aha. Und die stanzen das auch direkt. Man muss da also nicht mit der Schere herumhantieren. Leider kann man die...
Was alles gibt?
Die Größen nicht manuell festlegen, wenn man das direkt im Laden editiert. Da muss man sich dann halt so Pi mal Daumen die Bilder hier so anordnen. Ich habe das einmal mit dem USB-Datenträger gemacht. Einfach die Bilder drauf, die ich mir vorher ausgesucht habe und dann los. Da hat bei mir auf jeden Fall ganz gut geklappt. Das Drucken und Stanzen hat übrigens bei den Druckern in der Filiale in der hannoverschen Innenstadt pro Bogen weniger als eine Minute gedauert. Ja, und guck mal, das sind meine Cassetta-Cartridges. Das sieht doch ziemlich clean aus, oder?
Das heißt, man muss sich das komplett selbst machen, oder? Also, man kauft sich einen USB-Stick, dann flasht man das da drauf und druckt sich die... Also, das ist nichts, wo man irgendwie... So ganz habe ich noch nicht verstanden.
Ich finde es gut. Ihr seht auch, das sind unterschiedliche Datenträger. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was nimmt man denn da jetzt am besten bei Cassetta? Also, ich finde ganz klar, am besten kommt natürlich das Label auf so einer fetten SATA-SSD zur Geltung. Und das wirkt auch von der Form...
Ja gut, aber die ist ein bisschen zu groß für einen Gamer.
Ja, so Cartridge-mäßig, fast so NES-mäßig. Aber pff, das ist natürlich maximal snobbig hier mit solchen teuren
SSD. Ja, und außerdem, wie willst du denn das... Die wenigsten können SATA-Dinger mal schnell an- und abstöpseln. Da brauchst du irgendwie ein Hotswap-Ding. Nein, kein Hotswap, aber irgendeinen Rahmen dafür zum Austauschen. Und USB-Stick ist schon besser.
Ist herumzuhantieren. Erinnert mich ein bisschen an Karl Lagerfeld, der über 500 iPods hatte. Halt für jedes Album ein eigenes, weil er das so nervig fand, mit in den Menüs da rumzufummeln. Also eventuell doch, habt ihr ja kann, eine Bezugsquelle für alte SSDs, die man sonst nicht mehr benutzen würde. Ich hatte hier noch so 120 GB SSDs, die würde ich mir in keinen Rechner mehr einbauen. Deshalb habe ich die jetzt hier halt für Cassetta verwendet. Das Interface habe ich so ein Standard SATA USB-Kabel verwendet, hat einwandfrei.
Ja, aber das ist blöd. Ich weiß nicht, dann ist mit USB-Stick schon schöner.
Ja, zweite Variante sind SD-Karten. Das ist,
da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, SATA zu USB.
Das ist auch das, was Casetta offiziell empfiehlt, weil die sehen halt aus wie so Switch-Cartridges. Die gibt es zum Beispiel im 10er-Pack für 40 Euro, allerdings das Stück dann nur mit 8 GB. Außerdem haben Rechner halt selten direkt einen SD-Kartenleser eingebaut. Ja, um mit einem Kartenleser zu arbeiten, das finde ich irgendwie ein bisschen lame, weil das auch, ja, das fühlt sich dann nicht mehr an wie eine Konsole. Deshalb habe ich mich jetzt hauptsächlich für die dritte Variante entschieden, nämlich stinknormale.
Ja, die USB-Sticks, die man gerade bei Amazon gesehen hat.
USB-Sticks. Da passt zwar nur so ein kleines Label drauf, aber dafür haben die ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. 10x USB 3.0 mit 64 GB.
Das sind halt die größten Schrottsticks ever, ja.
40 Euro habe ich mir hier jetzt gekauft. Das passt, finde ich. Und außerdem halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass ihr sowieso etliche von den Teilen rumliegen habt. Dann kann man die auch mit Casetta benutzen, wenn ihr Lust so habt. Kurzes Update, bestellt euch bitte nicht diese konkreten USB-Sticks. Ich kann die nicht empfehlen.
Sehr gut, dass das doch mal sagt. Die sind einfach Schrott.
Die ließen sich nämlich nur unzuverlässig und sehr langsam beschreiben. Ja, und zur Aufbewahrung oder Präsentation, ja, da gibt es natürlich solche Höhlen hier, wo man die Sticks oder die SD-Karten reinstecken kann. Oder aber man baut sich mit dem 3D-Drucker so eine drehbare Lazy Susan für USB-Sticks. Fand ich ganz nice. Haben wir mal versucht. Ja.
Nicht alles gibt.
Hat doch ganz gut funktioniert. Ja, und als Spielkonsole habe ich so richtig overkill-mäßig diesen Rechner hier genommen. Ein GMK Tech Nookbox K10. Kostet so ab 450 Euro. Weil GMK Tech hatte mir den zugeschickt und ich hatte bislang noch keine richtige Idee, wie ich das Teil testen will. Da ist ein Intel i9 13900.
Ordentlich.
Hat HK drin, also richtig was Leistungsfähiges. Ja. Ich finde auf jeden Fall, dass das Teil auch vom Formfaktor ziemlich konsolig aussieht. Aber es geht wirklich so ziemlich jeder x-beliebige x86-Rechner mit Casetta. Aber leider keine ARM-Architektur. Also Raspis funktionieren explizit nicht mit Casetta. Ja, und ich habe bei dem GMK-Tech-Rechner hier einfach das...
Ja gut, macht ja auch Sinn, die Spiele wird es ja dafür gar nicht geben.
Casetta-Image auf dem USB-Stick geworfen. Hat übrigens mit Ventoy nicht funktioniert. Das erste Mal, dass Ventoy was nicht installieren wollte. Ventoy hatte ich ja im vorletzten Video mal empfohlen. Bei dem Casetta-Boot-Image habe ich Balena Etcher verwendet und dann klappte das auch. Naja.
Gab es bei Etcher nicht auch letztens irgendwie sowas, wo Leute gesagt haben, man soll es nicht mehr verwenden? Weiß gar nicht mehr warum. Irgendwas war da. Ich habe da noch im Hinterkopf. Aber ich habe es trotzdem immer noch installiert. Aber da war irgendwas. Ich weiß nicht mehr warum.
Dann bootet man davon und dann fragt Casetta, soll ich installieren auf dem internen Datenträger? Kann man auch sonst nichts einstellen, okay. Sondern entweder Datenträger platt machen oder nicht. Bitte bedenken, dass da gibt es auch kein Dual Boot oder so, sondern es wird einfach die komplette Platte platt gemacht. Also Dual Boot wäre ja auch total unlogisch, weil Casetta soll ja prinzipbedingt aufs Minimum reduziert sein. Und wenn man da jetzt irgendwie Windows mitbooten könnte, dann wäre es ja auch keine Spielkonsole. Ne? Also, fertig installiert, dann habe ich hier im UEFI bei dem Rechner noch Fastboot eingestellt und dann bootet das Teil vom Drücken des Einschaltknopfes bis zum Startscreen in 12 Sekunden.
Geht doch klar. So viel hat die ungefähr, hat die Xbox 360 auch gebraucht, wenn du die eingeschaltet hast.
Das ist jetzt also nicht so instant wie alte Konsolen, aber ich finde, das fühlt sich schon einigermaßen konsolig an. Ja, und guck mal, wie oldschool das aussieht. Wir haben so einen Röhrenfernseher angeschlossen. Leider nur mit so einem einfachen 8 Euro HDMI auf Composite-Adapter. Ja, aber wenn man bessere Qualität will von HDMI auf dem Röhrenfernseher.
Gibt es hier Open-Source-Contributor im Chat? Ja, gibt es ein paar. Aber die können sich ja selbst melden. Ich weiß, dass es ein paar gibt.
Da muss man ziemlich viel Arbeit und Geld reinstecken. Deswegen ist das jetzt das Beste, was wir hinbekommen haben. Auf die Schnelle. Aber die Röhre ist natürlich...
Nee, anstelle von beten, lese ich mir lieber den DD-Befehl dreimal durch.
Optional, ne? Also ihr könnt das natürlich auch an euren 4K OLED anschließen. Sieht auch cool aus. Ja, aber wie bereitet man jetzt die Casetta Cartridges, also die Datenträger vor? Das geht zurzeit nur komplett manuell. Aber der Casetta-Entwickler schreibt in der Dokumentation, dass schon so ein Automatik-Tool dafür in der Entwicklung sei. Deshalb zeige ich euch jetzt nur kurz, wie man das manuell macht, weil bald soll es ja eh automatisch gehen. Dann braucht man das ja nicht mehr. Also, Schritt 1. Ihr müsst den Datenträger zwingend mit dem Linux-Dateisystem ext4 formatieren.
Ich habe schon gerade gedacht, BTRFS, was da los? Oder wisst ihr eigentlich, wie bescheuert ich das finde, dass man BTRFS nicht BTRFS, sondern ButterFS ausspricht?
passieren. Das hat laut dem Entwickler damit zu tun, dass man zum Beispiel mit dem exFAT-Dateisystem unter Linux keine Berechtigung zum Ausführen von Dateien zuweisen kann. Also ihr braucht auf jeden Fall Linux, um Cassetta-Datenträger zu machen. Oder halt zumindest WSL, also das Windows Subsystem für Linux, also der eingebaute Linux-Kernel in Windows. Unter macOS müsst ihr Linux auf einer virtuellen Maschine laufen lassen. Ich als alter Profi-Linuxer, nee, stimmt nicht, aber ich benutze ja zurzeit CashiOS als Hauptbetriebssystem und da habe ich dann einfach mit der KDE-Partitionsverwaltung den USB-Stick vorbereitet. Also einfach reinschieben, dann in dem Partitionsmanager die vorhandenen Partitionen löschen und dann auf Neu klicken und dann ext4. Ihr solltet ihr noch beiberechnen.
Hey, ich bin auch Open-Source-Contributor. Hab schon bei Projekten contributed. Und ich habe sogar selbst Open-Source-Projekte auf GitHub, die selbstverständlich alle fehlerfrei funktionieren.
Berechtigung noch das Häkchen bei jeder anhaken. Schritt 2, Spiel besorgen. Ja, und da ist wichtig, dass das DRM-frei ist, also ohne Digital Rights Management, also ohne Kopierschutz. Gute Chancen habt ihr dabei GOG, also Good Old Games oder GOG aus Polen. GOG. Da gibt es ja nur Spiele ohne DRM. Dahinter steckt übrigens CD Projekt, das sind die Leute von Witcher und Cyberpunk. Echt? 2077. Und innerhalb von GOG habt ihr dann die besten Chancen mit Cassetta, wenn es von dem Spiel eine echte Linux-Version gibt.
Ja,
das
gut,
seht
klar.
Ihr, wenn ihr hier draufklickt in GOG. Wenn ihr dann so ein Spiel bei GOG gekauft habt, dann...
Übrigens, dieses Game, ne?
Das seht ihr, wenn ihr hier draufklickt in GOG.
Das hat so einen niceen Soundtrack. Das ist, glaube ich, sogar noch irgendwie offen hier. Wollte ich nur mal erwähnen.
GOG, wenn ihr dann so ein Spiel bei GOG gekauft habt, dann habt ihr immer Zugriff auf alle Betriebssystemvarianten. Ihr wollt natürlich die Linux-Variante runterladen. Da geht ihr also in GOG in eurem Account auf das Spiel und klickt dann System, dann Linux und dann kann man das hier downloaden. Meistens ist das eine SH-Datei. Da geht ihr dann in das Verzeichnis, wo ihr das Ding runtergeladen habt, zum Beispiel hier im File-Manager. Rechtsklick auf die Datei, Eigenschaften.
Ja gut, das kriegen wir schon auch so hin.
Kreuz bei die Ausführung als Programm erlauben machen, doppelklicken.
Das kriegen wir auch so hin.
Das aber auch ganz ähnlich. Und sonst halt einfach auf der Kommandozeile, ihr kriegt das hin. Also ihr dürft halt nur nicht vergessen, die SH-Datei ausführbar zu machen. Schritt 3, Spiel auf Datenträger kopieren. Danach geht ihr dahin, wo das Spiel installiert wurde. Standardmäßig ist das hier im persönlichen Ordner und bei GOG Games. Ich habe hier jetzt mal eines meiner Oldtime-Lieblingsspiele wie genommen. Das Spiel selbst ist im Game-Ordner. Die anderen Sachen hier sind erstmal nicht relevant. Der kopiert dann hier in dem Fall
einfach. Ja gut, das kriegen wir im Zweifelsfall auch so hin.
Dann dem aus 60-spielig nochmal sicherheitshalber werfen. Funktionieren. Root und gleich. Kein Root und nicht. Der hieß sich mal 4. Jetzt einfach noch um von Sonic
okay.
Hedgehog. Ja, ja. Windows-Spiel.
Also, ich sehe mich das nicht benutzen, ehrlich gesagt. Das ist wie der Chat vorhin gesagt, also da kickt mal kurz so der Nostalgiefaktor so mit Datenträgern und sowas. Aber danach wird es wahrscheinlich, dann steht es halt rum und sieht cool aus. Die richtigen Hacker machen chmod plus x, ja. Die richtigen Hacker machen chmod 777. Wozu irgendwas anderes? Ein digitales Dorf in der deutschen Provinz. Aha. Wie darf man sich das denn vorstellen? Hardtop? Ja, klar. Aber Hardtop ist nicht mehr angesagt. Hollywood, beste. Oh nee, habe ich gar nicht mehr installiert, da nicht. Was Fritz boxt hier so? Powerline, okay. B-Top ist nice, ja. Ja, sieht noch viel mehr Hackerman-mäßig aus als Hardtop. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich benutze auch lieber Hardtop. Auch wenn das so ein fast schon Doom-Style-Menü hat. Ja, das ist eher was cool ausschaut, aber nichts bringt. Ich persönlich bin eher Hardtop-Enjoyer. Wohin führt das Internet? Nein, das gucken wir uns jetzt nicht an. Oh, an hier. Ein digitales Dorf. Wie darf man sich das vorstellen? Kann man da Behördensachen am PC erledigen? Und du musst keinen Fax mehr schicken. Schauen wir mal. Etteln. Wusstet ihr eigentlich, dass das Dorf fucking sich umbenannt hat? Die heißen jetzt nicht mehr so. Die waren es leid, dass da Leute das Ortsschild klauen oder die Touristen darum nerven. Fucking heißt nicht mehr fucking.
Das Dorf Etteln in Ostwestfalen, 1750 Einwohner.
Sie laut.
Landwirtschaftlich geprägt, Tradition spielt hier eine große Rolle. Viele engagieren sich im Musikverein.
Ja, aber viel gibt's da wahrscheinlich auch sonst nicht. Wenigstens tossfreie Musik.
Nur auf den ersten Blick ein typisch deutsches Dorf. Etteln siegte Ende 2024 bei einem weltweiten Wettbewerb des Ingenieurverbandes für Elektrotechnik IEEE. Es gewann vor Metropolen wie Hongkong oder Tokio. Zudem ist es das digitalste Dorf Deutschlands. Deshalb besuchen es regelmäßig Vertreter anderer Kommunen. Der Ortsvorsteher erklärt, wie man ohne eigenen Wagen Etteln verlässt, wenn der Verkehrsbus mal nicht fährt. Etwa ins Nachbardorf Dörenhagen.
Man kann dann auf eine Taste drücken. Ich mache jetzt hier mal Dörenhagen.
Warum sind denn die Knöpfe so schepp? Habt ihr das gesehen?
Eins. Und dann erscheint da oben Dörenhagen. Das ist noch nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass jetzt für 15 Minuten auf unserer Dorf-App erscheint, es sitzt jemand auf der Mitfahrbank und möchte gerne nach Dörenhagen mitgenommen werden.
Jeder zweite Einwohner hat diese App auf seinem Mobiltelefon. Wer?
Eigentlich eine coole Idee.
Keines besitzt.
In dem Dorf kennt sich wahrscheinlich eh jeder. Da kann man sich auch noch trauen, bei fremden Leuten ins Auto einzusteigen. Das würde ich jetzt hier in Frankfurt nicht unbedingt machen.
Findet die entsprechende Funktion auf mehreren Stelen im Dorf.
Unsere Dorf-App zeigt zum Beispiel An- und Verkäufe. Das heißt, hier kann man sich darüber informieren, was hat ein Bürger abzugeben oder beziehungsweise was möchte neu erworben werden. Das heißt, das sind unter anderem die Möglichkeiten.
Wisst ihr, was in Frankfurt mit diesem Ding passieren würde? Das wäre nach einem Tag Aufstellen kaputt. Diese Wand. Voll gesprayt, dran gekackt, dran gepisst, hätte Risse drinne. Wahrscheinlich wäre das ganze Ding umgefahren worden. Das kannst du hier nicht machen, leider.
Oder auch Einladung zur gestrigen Veranstaltung. Wir hatten eine Informationsveranstaltung im Bürgerhaus. Neuigkeiten aus dem Rathaus. Was passiert in der Gemeindeverwaltung?
Etteln hat im Internet einen digitalen Zwilling. Eine realitätsnahe Kopie der Gemeinde. Hier findet der User Wetterdaten, die Pegelstände der Bäche, falls Hochwasser droht. Oder
Eigentlich eine coole Sache, ne? Da sieht man mal, was man so machen kann, wenn man denn will.
Container für die Altkleidersammlung, die noch Platz haben.
Um zu vermeiden, dass Kleidungsstücke, Kleidersäcke vor dem Container abgestellt werden, da er überfüllt ist, haben wir einfach einen Sensor im Dachbereich angebracht. Das heißt, der Füllstand wird registriert, kann digital.
Das sind ja auch im Prinzip jetzt kein Hexenwerk, ne? Das ist jetzt nicht super kompliziert, du musst das halt machen.
Digital abgerufen werden.
Digital abgerufen werden kann auch ein E-Auto. Kostenlos. Voraussetzung, sie leben wie die 75-jährige Cecilie Clark in Etteln.
Wir haben eine Frühstücksgruppe in der Straße, damit fahren wir ab und zu. Es wird für Fußballspieler, für die Kinder genutzt und privat natürlich auch. Wenn der Erstwagen der Familie unterwegs ist und man muss dringend irgendwo hin, ja, dann nimmt man sich, wenn es da ist, das Auto. Wenn man es früh genug weiß, bucht man es im Vorhinein. Das geht alles online, ist überhaupt kein Problem.
Unterwegs zum Dorf.
In Frankfurt hätte das Auto auch schon einfach jemand geklaut.
Auf Rand. Die Einwohner haben vor Jahren entschieden, jeder auch noch so abgelegene Hof soll schnelles Internet bekommen.
Ach.
Um Geld zu sparen, legten die Bewohner selbst Hand an. Sie arbeiteten 3500 Stunden ehrenamtlich, platzierten 30 Kilometer Glasfaser.
Das ist
die
cool.
Die Hauptarbeit besteht darin.
Ich finde es ja cool, dass sie auch alle mitmachen. Bei uns ist es eher so in der Ecke, dass dann hier der Opa sagt, ach, wer braucht denn schon Internet und sowas. Nee, bei mir kommt das nicht hin in die Hütte. Wie, und ich soll hier bezahlen, dass die Straße aufgemacht wird? Nee.
Die Leerrohre zu verlegen, ich habe ja mal eins mitgebracht, die Leerrohre zu verlegen, in die dann die Glasfaser eingeblasen wird.
Auch in der Landwirtschaft wird der Breitbandanschluss genutzt. Einige Bauern kontrollieren die Fütterung ihrer Tiere über Videokameras. Anderen hilft das schnelle Internet bei Büroarbeiten. In seinen Hallen repariert der 42-jährige Stefan Meyer Traktoren und andere landwirtschaftliche Geräte. Der Glasfaseranschluss erleichtert seine Arbeit.
Wir haben davon profitiert, da wir jetzt hier online Ersatzteile für unsere Maschinen bestellen können. Und auch da wir mehrere Einbrüche hier in der Maschinenhalle hatten, haben wir ein Sicherheitskonzept mit Kamera.
Passiert da also auch.
Was installiert.
Seitdem überall Kameras stehen, hat es auf seinem Hof keine Einbrüche mehr gegeben. Etteln produziert 34 Mal mehr Strom, als es selbst verbraucht. Ökostrom aus Biogas, Solar- und Windenergie. Der Batteriespeicher im Dorf. Immer genügend Strom. Für den die Einwohner ein Drittel weniger zahlen als in anderen Teilen Deutschlands. Einige Landwirte haben Flächen für Windräder zur Verfügung gestellt. Die Ettelner denken praktisch. Auch bei der Wahl des Ortes, wo ihre Server stehen.
Unsere Digitalisierungsplattform wird in einem Rechenzentrum im Windrad gehostet, beziehungsweise...
Im Windrad? Ja gut, Platz ist da ja schon drin, ne? Aber halt eher vertikal als horizontal.
Da, direkt dort, wo quasi der Strom entsteht.
Die Dorfgemeinschaft hält zusammen. Der Grund, weshalb es hier bei der...
So, das ist das gesamte Dorf, hä?
Digitalisierung klappt. Mit Ulrich Ahle an der Spitze. Der 62-jährige frühere Manager bei der Firma Nixdorf und IT-Profi bespricht regelmäßig mit den Einwohnern die nächsten Projekte. Eine Drohne für die Feuerwehr oder Videosprechstunden beim örtlichen Hausarzt. Die Bewohner des Dorfes treiben die Modernisierung voran.
Die machen halt auch mit, das ist ja auch das Gute. Bei uns hat es jetzt schon den 5. Aufstand gegeben wegen irgendeinem Windrad oder so.
Dieses Projekt hat ein solches Gemeinschaftsgefühl entwickelt. Es hat wirklich Spaß gemacht, gemeinsam etwas zu schaffen und diese Bereitschaft, die wir auch in analogen...
Ja, kaum junge Leute, das stimmt, aber es ist auch cool, dass die Alten mitmachen.
...Projekten haben, die haben wir, glaube ich, ganz gut in die digitale Welt auch überführen können.
Bei der Digitalisierung ist es wie bei der Blasmusik. Wenn viele mitspielen, ist vieles möglich.
Ja, wenn man will, geht's. So viel verdient ein Berufsberater. Boah, nee, Alter. Hör mal bloß auf. Das war so ziemlich das Sinnloseste, was ich je gemacht habe. Ein Tag als Fachinformatikerin für Systemintegration. Ach, 15 Minuten ist zu lang. Chatke, ich krieg langsam echt Hunger. Moin, Soldat. Ich krieg langsam echt Hunger. Nudeln mit Lachszeit. Ich glaube, es gibt heute gar kein Nudeln mit Lachs. Ich glaube, es gibt auch keine Bolognese. Ich weiß es gerade gar nicht, was es gibt. Also Nudeln mit Lachs weiß ich, dass es die heute nicht gibt. Weil Nudeln mit Lachs gibt es immer sonntags quasi die Reste. Das heißt, es hätten einem der letzten Tage schon Nudeln mit Lachs geben müssen. Und gab es nicht. Ich gehe mal da... Ah, doch, ich glaube, ich weiß, was es gibt. Es gibt auf jeden Fall wahrscheinlich Nudeln mit so Currysoße oder so dabei, glaube ich, gibt's noch. Aber keine Nudeln mit Lachs. Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Haben wir noch irgendwas, was wir uns angucken können? DB lässt offenbar gezielt Züge ausfallen. Überrascht das wirklich irgendjemand? Dass wenn die Züge zu viel Verspätung haben, dass die einfach nicht mehr die letzten Stationen anfahren, ist doch jetzt nichts Neues. Mich wundert das jetzt nicht. Also, egal, gucken wir mal kurz.
Die Bahn lässt nach Spiegelinformationen offenbar Züge ausfallen.
Die tun so, als wäre das was Neues. Das weiß man doch seit Jahren schon.
Um die Statistik zu verbessern. Demnach werden
Fahrten... Ja, die Logik bei der Bahn ist, ein Zug, der gar nicht kommt, ist auch nicht verspätet. Das ist ja wirklich die Logik dahinter. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es rechenmäßig nicht an bessere Möglichkeiten gäbe. Ja, man könnte zum Beispiel sagen, okay, ein Zug, der ausfällt, der hat halt so viel Verspätung, bis der nächste Zug, der die gleiche Strecke befährt, da ist. Könnte man sagen, wäre eigentlich relativ easy. Ja. Dann hätte halt manche Züge 2 Stunden Verspätung, weil der nächste Zug erst in 2 Stunden kommt. Aber es ist ja dann für die Leute, die dort am Bahnhof stehen, auch faktisch so. Ja, die David-Kriesel-Vorträge, die waren nice. Ich weiß gar nicht, ob es von dem irgendwas Neues gibt.
Mit großer Verspätung vorzeitig beendet und Reisende gebeten, andere Verkehrsmittel zu benutzen. Hat er auch damit Grüße sich fallen lässt, was? Um am...
Das juckt mich nicht. Ich dachte mir, ne. Das juckt mich. Europas Weg aus der Microsoft Cloud. Das wäre sicherlich nicht verkehrt, aber irgendwie habe ich meine Zweifel, dass da... Das muss ich mal kurz gucken. Irgendwie habe ich da meine Zweifel, dass sie da was auf die Reihe kriegen werden. Deutschland-Ticket bald 63 Euro. Ist das jetzt raus, ja? Haben sie das jetzt beschlossen, oder wie? Preis steigt wegen Finanzstreit. Naja. 63 Euro monatlich ab. Wisst ihr was? Mich stört das gar nicht so sehr, dass das teuer wird. Ein Monatsticket früher hat sogar noch mehr gekostet. Für mich ist der große Vorteil am Deutschlandticket, dass es diesen ganzen Verkehrsverbund-Shit nicht mehr braucht. Ich habe euch ja schon mal die Story erzählt, wo wir das erste Mal in Köln zur Gamescom gefahren sind. Da bin ich an Automat und habe mir ein Ticket für die Woche geholt. Am Hauptbahnhof, in Köln am Hauptbahnhof. Gib mir nicht ein Automat, hab mir ein Wochenticket geholt. So, bezahlt am Automat, Ticket kommt raus. Und auf diesem Ticket, was ich schon bezahlt habe, stand drauf, nur gültig mit, ich weiß es nicht, Kölner Verkehrsverbundsnummer. Da habe ich gedacht, was? Was wollen die von mir? Ich weiß überhaupt nicht, was ich da eintragen soll. Außerdem habe ich das schon bezahlt. Was wollt ihr denn jetzt von mir überhaupt? Oh. Und dann bin ich damit in den Bus und habe den Busfahrer gefragt. Oder ich weiß nicht, wir waren, glaube ich, sogar in diesem Büro dort und die wussten das nicht. Und der Busfahrer hat auch gesagt, einfach ignorieren. Und man sich dann auch fragt, hä? Was, hat da einer die falschen Ticketvorlagen reingemacht oder wie? Verstehst du nicht, ja? Steht drauf, nicht gültig ohne. Und jeder sagt ja, ach, ignorieren Sie das. Über die App kaufen ging auch nicht, weil über die App ging nur mit Postident und es war echt. Also ganz ehrlich, dieser ganze Verkehrsverbund-Shit. Es ist gut und ich bin froh, dass es den nicht mehr gibt. Also den gibt's ja noch, aber mit dem Deutschland-Ticket muss es dich nicht mehr interessieren. Wo die auf jeden Fall aufpassen sollten, ist, dass nicht aus dem Deutschland-Ticket wieder einzelne Kreise aussteigen und das fragmentiert wird. Weil das kann es nicht sein, du hast ein Deutschland-Ticket, musst aber trotzdem drauf gucken, ob das die Strecke, die du fahren willst, auch gilt. Das sollte wirklich nicht sein. Ich sehe das irgendwie schon kommen, weil wir in Deutschland einen Hang dazu haben, diese Sachen unglaublich zu verkomplizieren und unbenutzbar zu machen, wenn es mal was Gescheites gibt. Ja, also das, dieser ganze Verkehrsverbund-Shit, den kann es meinetwegen noch geben, aber dank dem Deutschland-Ticket muss es dich nicht mehr interessieren. Was man übrigens machen kann, by the way, man kann sich einen Erste-Klasse-Aufschlag kaufen. Das gilt dann aber wiederum nur für den jeweiligen Verkehrsverbund. Also es gibt beim RMV, kann man sich ein Deutschland-Ticket-Aufschlag für die erste Klasse kaufen. Der gilt dann allerdings nur im RMV-Gebiet. Dann auch wieder Weird Champ. Mache ich aber nicht. Ich fahre mittlerweile so selten, maximal ein-, zweimal die Woche, dass sich das für mich mit dem Aufschlag nicht lohnt. Ich fahre dann auch zu Zeiten, wo es nicht so ultra voll ist. Ich fahre ja meistens jetzt schon ein bisschen früher dann weg in Frankfurt. Ich time das meistens so, dass ich fahre mittwochs hin, weil mit der Gruppenrunde und Teamrunde und Projektrunde und alles mögliche. Mittwoch wird nichts gearbeitet, Mittwoch wird nur gemietet. Und dann mache ich das so, ich fahre da morgens hin, dann wird da gemietet und dann gucke ich, dass ich so 14.30 Uhr schon wieder heimfahre, weil 15 Uhr geht das Gemiete weiter, aber da muss ich nichts machen, da muss ich eigentlich wirklich nur zuhören. Dann nehme ich immer mein Headset mit und laufe dann einfach heim und miete in der Zwischenzeit noch ein bisschen, so bis 15.30 Uhr. So, und dann sind das Zeiten, wo die Züge nicht so voll sind und meistens auch relativ pünktlich noch.
Europa will sich...
Gucken wir mal, wie sie aus der Microsoft Cloud wollen. Ich habe ja meine Zweifel, dass sie überhaupt irgendwas hinkriegen.
Unabhängiger von US-Unternehmen machen, vor allem beim Thema Microsoft Office. Und wusstet ihr, dass unter dem Namen Nextcloud Workspace, Ionos und...
Ihr wollt nicht wirklich Nextcloud verwenden, oder? Monka S, Alter, please.
Nextcloud gemeinsam schon eine Alternative entwickeln, also einen souveränen Online-Arbeitsplatz mit E-Mail.
Also nennen die das einfach nur Nextcloud oder ist da auch wirklich Nextcloud drunter? Und Nextcloud ist so ein anstrengendes Stück Software, Alter.
Konferenzen, Chat und KI, basierend auf Open-Source-Technik. Das Ding soll komplett europäisch bleiben und der Betrieb soll ausschließlich in Deutschland stattfinden. Oder hier...
Die Bundeswehr steigt gerade auf LibreOffice um. Ja gut, das kann man ja auch benutzen. Ja, LibreOffice geht ja irgendwie klar. Ich verstehe eh nicht, wozu man Office-Anwendungen braucht. Ich benutze keine Office. Die einzige Office-Anwendung, die ich regelmäßig verwende, ist PowerPoint. Und das liegt auch zum größten Teil nur daran, weil die bei uns auf der Arbeit halt auf die offiziellen PowerPoint-Vorlagen stehen. Ja, das muss Corporate Identity Design sein. Das finden die alle ganz toll. Wenn es einfach nur ein in Markdown umgewandeltes PDF ist, wo man die Seiten durchklickt, die nicht Corporate Identity aussehen, da gucken sie immer blöd. Also im Prinzip ist PowerPoint deswegen das Einzige, was ich finde. Und ich muss sagen, ich finde PowerPoint auch von der Handhabung und allem gar nicht so schlecht. PowerPoint geht klar. Alles andere braucht man nicht. Wozu braucht man Word beispielsweise? Unsinnig, überflüssig, ja? Wenn ich Text schreiben will, kann ich es im Texteditor mit Markdown machen. Wozu braucht man Excel? Ja, brauche kein Excel. Ich verstehe, dass Excel die IDE der Sekretärin ist im Endeffekt. Also da viele Unternehmen leben ja quasi in Excel. Aber was gibt's denn sonst noch? Visio, Alter, kriege ich ja Anfälle. Was gibt's denn sonst noch in Office? Weiß doch gerade mehr. MS Project, größte Crap-Software überhaupt. Was sind da sonst noch so drinne? Teams, ja, Teams zählt für mich nicht so richtig zu Office. Access, Monka S, Access. Outlook, ja gut, Outlook kriegt man halt aufgedrückt, ob man das will oder nicht. Access ist das Allerschlimmste. Ja, schauen wir mal, was die hier treiben wollen.
Eine Open-Source Notion bzw. Google Docs-Alternative mit dem kreativen Namen Docs, gemeinsam gefördert von
sehr kreativ, ja.
Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. Oder hier das Projekt.
Warum haben die Cute Baguettes? Das ist ein cooles Logo. Das ist eigentlich ein cooles Logo. Guck mal, für Deutschland gibt es eine Brezel, für Frankreich gibt es ein Baguette und ein Käse. Das ist doch wirklich, und außerdem sind das auch noch cute Brezel und Baguettes. Ach nee, die Niederlande sind das mit dem Käse. Das finde ich ist mal wirklich ein cooles Logo. Baguette, Käse und Brezel.
Oder hier das Projekt OpenDesk, eine ebenfalls freie und europäische Alternative zu Office 365. In diesem Video geben wir euch einen Überblick, warum das gerade sinnvoll sein könnte und was da in Europa schon so gekocht wird. Bleibt dran.
Ja, dass das sinnvoll ist, will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich habe so meine Zweifel, was IT-Projekte angeht, ob ich das auf die Reihe bekomme. Wartet mal, ich muss mal kurz gucken. Ist meine Lautstärke überhaupt richtig? Volume Mixer? Input, das macht man nicht bei Volume Mixer. Ja, wie könnte man auch darauf kommen, dass man bei Volume Mixer das Volume von dem Mikrofon einstellt? Das kann ja nicht sein. Also, oh Mann, ich habe schon wieder das Falsche aufgemacht. Ist richtig.
Okay, warum braucht man europäische Alternativen? Ja, also Europa ist in vielen Bereichen abhängig von US-Unternehmen. Jo. Konzerne wie AWS, Google, Oracle, Broadcom, OpenAI und allen voran Microsoft dominieren auch in Europa viele Bereiche der IT. Und das auch in Behörden. Laut dieser Marktanalyse im Auftrag des Bundesinnenministeriums arbeiten 96% aller Behörden in Deutschland mit Microsoft-Produkten. Also so Sachen wie...
Ja, nicht nur Behörden, das ist bei vielen Unternehmen... sicherlich genauso. Doch
Teams, Word, Excel und so weiter. Und ja, das sorgt in Europa bei einigen für Bauchschmerzen und das auch nicht erst seit gestern. Aber warum eigentlich? Ja, also spätestens seit dem 2018 verabschiedeten US Cloud Act können US-Behörden ohne vorherige Genehmigung jederzeit auf personenbezogene Daten in Rechenzentren in Europa und anderen Teilen der Welt zugreifen, die von US-Unternehmen im Ausland gespeichert werden. Also kurz gesagt, selbst wenn die Microsoft-Server in einem EU-Land betrieben werden, könnte die US-Regierung da an die Daten dran, wenn sie das will. Glücklicherweise war die Aufregung über den Cloud Act erstmal größer als das, was Stand heute passiert ist, denn das Ding hat bisher eigentlich keine wirkliche Rolle gespielt. Laut Microsoft gab es Stand 2024 nur 166 Anfragen, nur eine davon betraf einen Kunden außerhalb der USA,
ja,
und
gut,
der stammte nicht.
Nur weil das jetzt der Ist-Stand ist, heißt das ja nicht, dass es so bleibt. Wer weiß, was sich im Kona-Land da wieder so einfallen lassen wird.
Aus Europa. Naja gut, aber jetzt Auftritt Trump 2.0. Und der ist dieses Mal, naja, nicht unbedingt viel besser drauf als in seiner ersten Amtszeit. Strafzölle und daraus resultierender Handelskonflikt mit der halben Welt, Entlassung tausender Regierungsmitarbeiter ohne Zustimmung vom Kongress, Einsatz der Nationalgarde bei minimalen Protesten,
gut, das wissen wir ja, dass
Grönland
da
zu annektieren und so weiter.
Also paar nur, Sachen, um bisschen ein paar merkwürdig Sachen laufen. Zu nennen,
die in nur 7 Monaten passiert sind. Ja, ich glaube, man checkt, warum Europa versucht, sich unabhängiger von den USA
Also ich fand das Beste, was er erzählt hat, war immer noch, dass man zu Corona Desinfektionsmittel trinken kann.
Und da geht es nicht nur um Datenschutz, denn falls die US-Regierung Microsoft mit Anordnungen zwingen sollte, Cloud-Dienste wie 365 einfach abzuschalten, können manche Behörden in Europa von einer Sekunde auf die andere einfach keine Mails mehr schreiben oder chatten. Ja. Also man ist leider einfach erpressbar. Okay, aber was macht Europa jetzt dagegen? Fangen wir mal mit Deutschland an. Was das angeht, benutzen zumindest in
Deutschland... Wir schicken erstmal einen Fax, bevor wir damit anfangen.
Die meisten Behörden noch die On-Premise-Version von Office, also die lokale Version ohne Cloud. Nur 6 Bundesländer, darunter Bayern und Niedersachsen, nutzen.
Wir schicken erstmal einen Fax. Wohin? Dort wird es wieder abgetippt und weitergeschickt.
Microsoft Public Cloud-Dienst.
Erinnert ihr euch noch dran? Das ist ja nicht ausgedacht. Das war, als das mit Corona losging, wurden so die Daten verschickt. Per Fax, der andere hat es wieder abgetippt.
Oder haben es zumindest geplant. Längerfristig will die Bundesregierung auf eine Cloud der SAP-Tochterfirma Delos setzen. Die will in ihren Rechenzentren Microsoft...
Ob das so viel besser ist, wenn man sich dann von SAP abhängig macht?
365 und weitere Cloud-Dienste exklusiv für deutsche Behörden betreiben. Und da SAP ein deutscher Konzern ist, haben US-Behörden juristisch
gesagt... Aber es ist SAP, Alter!
Sehen erstmal keinen direkten Zugriff, zumindest auf dem Papier. Und für den Fall, dass Microsoft keine Updates mehr liefert, will das Unternehmen die Cloud zumindest über einige Monate weiter betreiben. Außerdem finanziert die Bundesregierung seit 2022 das Projekt Open Desk. Das ist eine Open-Source-Alternative zu Microsoft 365 und besteht unter anderem aus Nextcloud als Dateimanager Quora Online als Online-Office und dem Instant-Messenger Element. Das Ding wird vom öffentlichen
muss es wirklich Nextcloud
Unternehmen
sein?
Zendis entwickelt. Das steht für Zentrum für digitale Souveränität der öffentlichen Verwaltung.
Die Lidl-Cloud, die ist immer noch am Start. Das ist ja nicht Lidl-Cloud, das ist ja, wie heißen die? Gruppe, irgendwas Gruppe, Blabla Gruppe. Deckit? Nee, die dahinter stecken. Irgendwas klar, Gruppe. Schwarzgruppe, genau. Ja, das ist es. Ja, die gibt's immer noch. Das ist auch, was man so sieht und hört, eigentlich recht groß mittlerweile und wächst weiter. Aber kenne mich nicht sonderlich mit aus.
2022 vom Innenministerium ins Leben gerufen.
Weißt du, dass sie eine hässliche Webseite haben?
Können auch Unternehmen mit der Suite arbeiten. Die Enterprise-Version kann ein Unternehmen entweder selbst im eigenen Rechenzentrum hosten oder als Software as a Service beziehen. Ja, aber OpenDesk hat den Durchbruch leider noch nicht wirklich geschafft. Im April 2025 lag die Zahl der Nutzer bei ca. 70.000 in allen Bundesländern.
Ja, das
Wenn man
nicht
bedenkt,
viel.
Dass es bundesweit mehrere Millionen PC-Arbeitsplätze gibt, ist das noch ein bisschen mau. Ja. Dann gibt es noch das Projekt Docs, an dem Deutschland, Frankreich und die Niederlande beteiligt sind. Docs soll eine quelloffene Alternative zu Tools wie Notion oder Google Docs werden. Ja, also das Ding auch Docs zu nennen, finde ich suchmaschinentechnisch... Ja,
ist nicht so clever, das stimmt.
Naja, ein bisschen dumm. Aber hier auf der GitHub-Seite ist so ein süßes Bild von einem Baguette,
ja,
einem
das
Gouda
ich nice.
Und einer Brezel vor einem Laptop. Das ist doch schon ein bisschen knuffig, oder? Also, man kann schon festhalten, dass Deutschland einige Leuchtturmprojekte in der Pipeline hat. So richtig eingeschlagen hat davon aber noch nichts. Die Niederlande. Also in den Niederlanden sieht das mit den Alternativen zu Microsoft nochmal ein bisschen schlechter aus. Da hat das Innenministerium im Jahr 2022 Regierungsbehörden die Nutzung von Public Cloud-Diensten offiziell erlaubt. Aha. Der staatliche IT-Dienstleister SSC-ICT hat daraufhin einen Vertrag über die Nutzung von...
Gut, dass die alle immer so griffige Namen haben. SSC-ICT.
Office 365 geschlossen, sodass die Cloud mittlerweile beinahe von der gesamten Zentralregierung in den Niederlanden benutzt wird. Naja, aber Den Haag hat mittlerweile angekündigt, dass sie ihre Richtlinien für den Einsatz von Cloud-Diensten überarbeiten wollen. Die Aspekte der digitalen Autonomie und Sicherheit würden in der neuen Politik stärker berücksichtigt.
Ja, dann macht man.
Ah, und die Niederlande beteiligen sich seit Dezember 2024 auch mit an dem deutsch-französischen Projekt Docs.
Hier ja, das ist der Käse.
Übrigens repräsentiert als kleiner Gouda. Dänemark. So, Thema Dänemark. Die dänische Regierung bereitet schon seit einigen Jahren den Wechsel zur Microsoft 365 Cloud vor. Letztes Jahr hat sogar noch der staatliche...
Den Wechsel von oder den Wechsel zu?
IT-Dienstleister Statens IT in einer Datenschutzfolgeabschätzung festgestellt, dass die Nutzung von Cloud-Anwendungen durch Behörden mit der DSGVO vereinbar ist. Und Dänemark hat bisher ja auch eigentlich ein sehr enges Verhältnis zu den USA. Tja, aber spätestens seit Trump offen
zu.
Damit gedroht hat, die Kontrolle über Grönland auf die ein oder andere Art und Weise zu übernehmen, sind einige in Kopenhagen bestimmt nicht mehr ganz so sicher, wie diese eigentlich gute Beziehung denn weitergehen soll. Ja, und da sind wir wieder beim Thema Erpressbarkeit. Der Vorsitzende des dänischen Rates für Cybersicherheit und Technikchef der Sicherheitsfirma Dubex bringt es ganz gut auf den Punkt. Der sagt nämlich, wenn die Amerikaner um 8 Uhr am Montagmorgen entscheiden, US-Cloud-Dienste abzuschalten, dann wird Dänemark um 9 Uhr stillstehen. Mhm. Ja, schon beunruhigend, sag ich mal. Und Dänemark hat auch bisher keinen wirklichen Lösungsansatz, um dieses Horrorszenario zu verhindern.
Die Dänen denken sich einfach, es passiert eh nicht.
Dann, bis auf
was wahrscheinlich auch so sein wird.
Ein paar halbgare Floskeln aus dem Digitalministerium wie "Es ist niemals erstrebenswert, von einzelnen Anbietern abhängig zu sein", gibt es bisher keine konkreten Projekte. Naja, mal schauen. Die Schweiz. Auch die Schweiz hatte 2023 beschlossen, Microsoft 365 in der Verwaltung einzuführen. Damals die Begründung: Es gibt keine Alternative, da Microsoft die On-Premise-Produkte...
Entra ID-Chat ist das ist Azure Active Directory, ne? Heißt jetzt ja anders.
In Zukunft eh nicht mehr weiterführe. Mails und Kalenderdaten würden aber weiter in den Rechenzentren des Bundes gespeichert werden. Und Beamte dürften auch keine vertraulichen Dokumente in der Microsoft Cloud speichern. Bisher sollen so für...
Ja, da musst du dich wieder drauf verlassen, dass die Leute das richtig machen. So nach dem Motto, ist das ein vertrauliches Dokument? Dann muss es dahin? Nein, ist es nicht. Dann darf es dahin? Da wird wieder irgendwas... Das wird nicht klappen.
50% der Arbeitsplätze in der Bundesverwaltung auf 365 umgestellt worden sein und bis Ende des Jahres soll der Rest folgen. Also auch mit Trump wird das Vorhaben erstmal nicht abgebrochen. Aber wie Deutschland will die Schweiz mittel- bis langfristig die Abhängigkeit von Microsoft zumindest reduzieren und es sollen Open-Source-Alternativen geprüft werden. So hieß es zumindest 2023. Mittlerweile ist das auch schon ein bisschen konkreter geworden. Die Machbarkeitsstudie Büroautomation mit Open-Source.
Ja, so bei sowas... Das ist jetzt zwar bei den Schweizern, aber sowas sind wir ja auch immer gut drinne. Wir führen 800 Machbarkeitsstudien durch, bevor mal irgendwas passiert.
Software, kurz.
Ich sag nur, der Meinrad-Schnellweg, nee, wie heißt das Ding? Schnell, doch, mein Fahrradschnell, südlicher, südlicher Meinrad-Schnellweg und nördlicher Meinrad-Schnellweg, also die Namen schon, ne? Der seit 15 Jahren Machbarkeitsstudien durchgeführt werden.
OSS soll bis 2026 die bereits erwähnte OpenDesk-Suite auf verschiedene Aspekte prüfen. In der Studie wird aber auch betont, dass nicht geplant ist, Microsoft 365 zu ersetzen, sondern eher nach einer Notfalllösung geschaut werden soll. Ja, immerhin. Österreich. In Österreich ist 300 nach einer Notfalllösung...
Der Pockboss.
...Lösung geschaut werden soll. Ja, immerhin. Österreich. In Österreich ist 365 vor allem im Bildungssektor etabliert. Das heißt, dass Schulen im ganzen Land seit 2013 den Cloud-Dienst über einen Vertrag des Bildungsministeriums nutzen können. Auf eine Anfrage zur Nutzung von Microsoft-Produkten oder der Suche nach unabhängigen Alternativen gab es leider keine Antwort. Aber im Koalitionsvertrag der seit März regierenden Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS steht, dass sie sich vorgenommen haben, in Abstimmung mit europäischen Partnern verstärkt auf Open Source...
Ja, nur weil das irgendwo drin steht, heißt es ja noch lange nicht, dass passiert.
Und digitale Souveränität bei Beschaffung zu berücksichtigen. Konkrete Maßnahmen werden dabei aber nicht genannt.
Ach, naja. Österreich hat jetzt auch Trusted Flagger.
Frankreich.
So.
Frankreich wollte zwar auf Anfrage auch keine Details raushauen, hat aber schon seit 2021 relativ strenge Regeln für die Nutzung von Cloud-Diensten. Die sagen, dass Daten von französischen Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen nur mit Diensten verarbeitet werden dürfen, die immun gegen Nicht-EU-Gesetze sind und bestimmte Cybersicherheitsanforderungen erfüllen. Microsoft 365 erfüllt das nicht, deswegen darf der Cloud-Dienst in französischen Behörden nicht die Regel sein. Und genau wie Deutschland mit Delos will Frankreich Microsoft Cloud-Dienste
für Behörden... Darf nicht die Regel sein, das ist ja auch wieder... ein bisschen schwammig,
ja? ...speziellen Rechenzentren betreiben, die von einer französischen Firma betrieben werden sollen. Damit erschwert man US-Behörden den Zugriff. Das Unternehmen heißt Bleu und arbeitet wie Delos momentan Bleu daran, die Einhaltung der staatlichen Sicherheitsanforderungen nachzuweisen. Und seit der Corona-Pandemie arbeitet Frankreich wie Deutschland an einer Open-Source-Anwendung für Office-Aufgaben. Die 2021 vorgestellte Suite heißt La Suite Numérique und umfasst Tools für Videokonferenzen, Mail, Messenger und Dateiablage mit integriertem Online-Office. Der bereits erwähnte Editor Doc gehört übrigens auch dazu. Ihr erinnert euch, das Baguette hier, ne, auf dem kleinen süßen Bild? Die Suite wird vom öffentlichen Unternehmen DINUM entwickelt. Das ist sowas wie das deutsche Zendes, nur dass DINUM nicht nur den Auftrag erteilt, sondern selbst Softwareentwickler beschäftigt.
Fazit. Also so wirklich?
Ja, ich muss sagen, da sind schon einige ambitionierte Projekte dabei, die Europa auf jeden Fall helfen könnten, etwas unabhängiger von US-Unternehmen.
Aber was Alternatives gibt es nicht so wirklich.
Das steckt noch in der Entwicklung, ja. Und Microsoft-Produkte sind halt leider zu tief in den meisten Behördenstrukturen integriert. Also bis es da mal zu einer völligen Unabhängigkeit in dem Bereich kommen sollte.
OVH ist in Frankreich? Waren es nicht die, wo das Rechenzentrum abgefackelt ist?
Noch einige Zeit ins Land gehen.
Aber ist trotzdem kein schlechter Anbieter.
Ihr zu dem Thema, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten abonnieren und liken nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.
Ukraine as sagt. Gibt's noch so irgendwas? Ich krieg langsam echt Hunger, ey. Pepo Fett Time ist gleich angesagt. Chat, ich gehe was essen. Ich hab Hunger. Vielleicht machen wir nachher weiter mit Java-Proggers. Irgendwie habe ich da Bock drauf, mich damit noch weiter auseinanderzusetzen und was zu lernen. Ich werde noch zum Java-Experte hier. Ja, ich gehe was essen, Leute. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. CU.